Aufnahme läuft.
Du, ja du, hörst Hunting Down Comics Reloaded, Ausgabe 71, ohne den ganzen Echo-Scheiß und so.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ohne Scheiß und so. Nee, Hunting Down Comics und so.
Stimmt, gleich mit so einem Schimpfwort angefangen. Nee, aber irgendwie, das ist so, pass auf, ich wollte nur einmal kurz zeigen, weil es ist ja nun mal Hunting Down Comics Reloaded, weißt du? Und dann sagt man die Ausgabe. Und ja, also immer die Nummer zu sagen und dann Reloaded, das ist irgendwie komisch. Also Echo war schon schön, das muss ich zugeben, aber egal. Wir haben ein paar schöne Sachen, wir haben auch ein paar Kommentare bekommen, wo es viel lustigerweise um Why the Last Man ging, ne?
Tatsächlich. Wir haben Hörer, die es nun doch endlich mal gelesen haben.
Oder anfangen zu lesen.
Ich bin ja nun mittlerweile mit meinem Run fast fertig. Da sind, glaube ich, noch, waren es 3 Hefte oder so noch offen. Ich bin schon ein bisschen traurig. Also tatsächlich, weil, ne, es ist halt...
Ja, du, ich habe auch gerade noch runtergeschrieben, dass ich echt ein bisschen neidisch bin. Also das muss einfach cool sein, weil ich meine, viel bessere Sachen habe ich seitdem nicht mehr gelesen, ne?
Wobei, ich gesagt, irgendwie, du hörst mir ja immer nie zu oder du beziehungsweise du hörst es ja wahrscheinlich gar nicht. Es ist tatsächlich so, also ich habe es ja jetzt, wie gesagt, zum 3. Mal oder so, zum 4. Mal gelesen und ich entdeck immer noch neue Sachen. Also es ist immer noch... Echt ein cooles Ding einfach. Da kannst
das mag schon sein und das ist bestimmt immer noch, ich freue mich auch, das irgendwann nochmal zu lesen, aber ich glaube trotzdem, der Unterschied, so einfach nur zu hören, das soll ganz geil sein, da gibt's irgendwie was und das dann zum ersten Mal zu erfahren und dann, ich meine jetzt ohne zu viel zu spoilern, aber diese Sache weiß, es gibt keine Männer mehr, aber da gibt's ja noch diese eine, da, also auf der Erde gibt's keine Männer mehr, ohne jetzt zu weit ins Detail zu gehen.
Aber das ist halt so, da sind was? Ja, das Interessante, das hatte ich, glaube ich, in einem Podcast thematisiert, weil du bist irgendwann an dem Punkt, wo du dir genau diese Frage stellst und dann greift das eben ein paar Hefte später irgendwie auf, ne? Weil bestimmte Sachen halt einfach mal Fakt waren, auch zu der Zeit schon. Ich weiß gar nicht,
Ich glaube, das wurde ziemlich früh etabliert, ne? Glaube ich auch.
Es müsste der 2., 3. Band gewesen sein, weil das war ja dieser Gag, ich hatte genau diesen Band, deswegen hat mich das ja so angesprochen, bei Lost hatte Hugo das Comic halt irgendwo am Flughafen gelesen und du hast nur von dem Trade Paperback vorne dieses Cover gesehen.
Der ist schon geil, oder? Also was das für eine Promotion bestimmt auch für die gewesen ist, so.
Naja, ich weiß es nicht. Also gut, also das war ja noch eine Serie, wo jeder geschaut hat.
Ja, aber da wurde ja alles auseinandergenommen.
Genau, ich wollte sagen, gibt es irgendwelche Anhaltspunkte, gibt es irgendwelche Clues und sowas, ne? Und ja... Muss man einfach mal so stehen lassen. Aber dann lass uns doch mal.
Man muss auch sagen, das war ja auch ein großes Ding und ist, glaube ich, auch immer noch. Und dass jetzt endlich eine Serie draus wird, ist natürlich auch sozusagen längst überfällig. Und bei mir war es ja wirklich so, also das war wirklich der Grund, weswegen du auf das Comic aufmerksam wurdest damals.
Ja, tatsächlich. Bei mir war das tatsächlich der.
Siehst du, und es gab bestimmt noch mehr so eine Typen wie dich. Und bei mir war es ja wirklich im Comicladen halt, ja, was gibt's denn da so zu empfehlen? So. Also wirklich so ein Ding. Und dann habe ich das empfohlen bekommen und ich glaube, bei mir war es wirklich so. Ja, sieht das scheiße aus. Das Cover ist halt super, aber da drin, das hat mir überhaupt nicht gefallen. Und irgendwie, ich glaube, ich habe es einfach mal mitgenommen, auch so ein bisschen, ich weiß nicht, ob du auch dieses Gefühl kennst, wenn man in so einen Laden geht und dann sagt einem jemand irgendwas und dann denkt dann
oder weißt du dann also ohne unangenehm was zu kaufen.
Dann, okay, ich gehe dann genau, dann also nachdem er dir was empfohlen hat oder so 5, 6, 7, 8 verschiedene Sachen oder so, kannst du ja nicht sagen, ah, cool, nochmal, dank dir, ne? Ciao.
Und
ich kauf's dann bei Amazon oder was auch immer, weißt du, also du, das.
Ach nee, das unbedingt, aber ja gut. Aber siehst du mal, ich meine, der Händler geht ja auch immer ein gewisses Risiko ein, also in Anführungszeichen. Ne? Ja. Der muss halt, wenn er halt dir eine Scheißempfehlung macht, kommst du halt nie wieder. Ne? Deswegen, wer war denn das? Irgendeiner hatte mal erzählt, die haben sich in dem Shop. Die haben sich in dem Shop zur Devise gemacht, die empfehlen einfach nichts. Beraten zwar, aber sie empfehlen nichts, weil sie halt sonst Gefahr laufen, dass die Leute nicht mehr kommen. Und das wollen sie auch nicht.
Aber kein Comicladen, oder?
Ich weiß, das könnte ein normaler Buchladen gewesen sein, aber trotzdem ist es ja
auch. Ey, aber lass uns das mal auch übernehmen für Hunting Down Comics. Wir empfehlen gar nichts mehr, sondern, weißt
wir,
du,
wir sprechen nur drüber und das ist schon Empfehlung genug. Jetzt haben wir es wieder
gesagt. Ja, wir lesen nur irgendwie aus den aus den Pressetexten immer so, vor.
Pass mal auf, wir labern schon wieder ein bisschen rum. Ich habe mal geguckt.
Wir haben über das Comic gesprochen. Wollen wir mit dem Trailer anfangen?
Wollte ich gerade sagen. Ich wollte den Trailer nebenbei mal aufmachen und nebenbei so ein bisschen kommentieren. Der läuft ab 22. September sogar schon auf, also wer Disney Plus hat, ich habe es tatsächlich, weil wir, hab ich schon mal erzählt, ne? Weil wir ja zu Weihnachten irgendeinen Film gucken wollten mit den Kids und dann gab es da so eine Sonderaktion für, naja, für einen Apfel und ein Ei. Und jetzt gucken wir's.
Was bitte?
Für Disney Plus. Was? Disney Plus.
Ah ja, okay.
Und da läuft ab 22. September im deutschen Fernsehen, wobei ich es auch wieder im Original gucke, insofern spielt das keine Rolle. Jetzt müssen wir mal gucken, ob die Leitung hier zusammenbricht, während ich hier, ne, dürfte eigentlich nicht, aber man weiß ja nie. Willst du
jetzt jede Szene auseinandernehmen?
Nein. Weil wir, also wie gesagt, die Eröffnungsszene, ne, das Liebespaar haben wir ja bei uns auch, dann viele, viele Menschen, die rumlaufen, die, was war das, ist nicht, wie heißt die Brücke in New York, die relativ bekannte? Ach, irgend so eine, uns Pentagon. Und dann geht's, glaube ich.
Wie heißt die nochmal?
Ja, so eine.
Die beim Boulevard irgendwie war, wie heißt die nochmal? Ach, ist egal. Ja,
genau. Ich weiß auch nicht. Der Trailer geht, glaube ich, 2 Minuten und bei 20 Sekunden merkst du schon, irgendwas geht höllisch schief, ne? Und dann fallen die Männer reihenweise um, also wie es im Comic.
Der Präsident als erstes eigentlich.
Da ist halt schon der Fakt ist ja schon. Und dann siehst du halt so ein bisschen, was wir mittlerweile schon abgestumpft kennen, so von The Walking Dead, ne? Also Leichen im Auto, Autos, die überall rumstehen. Und dann nimmt einer, Jorik, wir wissen, es ist Jorik, nimmt die Gasmaske ab und es ist ein Mann am Leben. Und währenddessen
warum hast du nicht einen deiner Söhne Jorik genannt?
Jorik ist für die deutschen Verhältnisse zu sperrig, oder? Keiner ist schon wird ganz schön. Erstens hast du ja, wie gesagt, Jorik, Shakespeare und sowas, da bist du sowieso schon ein bisschen.
Aber wie heißt der Affe nochmal?
Ambersand.
Ambersand, das ist eigentlich ein cooler Name, aber ist auch komisch
für den Deutschen. Ist auch komisch im Deutschen, genau. Aber was geil ist, ihr müsst mal drauf achten, wenn ihr den Trailer guckt, so ab der Mitte, gibt es irgendwann so eine Straßenschlucht, die wird von einer Drohne so von oben gezeigt. Und da hat man auch wieder dieses Y eingebaut, was in jedem Cover, also in jedem Heftcover, in jedem Buchcover irgendwo mit eingeflossen ist, dieses Y. Also auf schöne Art und Weise. Und wenn es nur ein Ast ist, der wie ein Y aussieht. Und das haben die ja auch gemacht. Und das finde ich so genial. Aber.
Kannst du mir ganz kurz mal sagen, welche Minute das ist?
Ach, das ist bei 50, warte mal, ich guck nochmal. Ja, bei Sekunde 50, aber ich habe den Trailer, der 1,53 lang geht, weil es ist wahrscheinlich wieder abhängig.
Okay.
Also da kommt kurz vorher, wo du diese Häuserschluchten siehst, wo Jorik auf den Taxis und so rumsteht und dann siehst du FX Presents und dann siehst du ganz kurz diese Straßenschluchten.
Meine Trailer sind alle, 1,55, der 1,55 Trailer, ja, okay.
1,53 bei mir, aber.
Okay. Ja. Ah ja, ich sehe es, ja. Ja, genau. Ist geil.
Das ist toll. Geil. Ich meine, da achtet man vielleicht, wenn man die Serie nicht kennt, also wenn man diesen Film nicht kennt, ne? Die Serie Heft, ne? Da achtet man vielleicht gar nicht so drauf, ne? Aber wenn ihr das weißt, müsst ihr mal gucken. Ich denke mal, dass das bestimmt.
Ey, auch ehrlich gesagt, ich glaube, ich habe es sogar auch übersehen, weil ich echt, ich habe den so relativ nebenbei geguckt. So.
Wenn man nicht hinguckt, dann ist natürlich blöd.
Ja, naja, oder nicht aufmerksam genug, sagen wir es mal so. Ich habe auch immer ein bisschen Problem. Ich finde, ehrlich gesagt, wenn wir jetzt gerade schon über den Trailer sprechen, eigentlich hätte ich jetzt fast lieber deine Meinung gewusst, aber ich finde eigentlich so eine Trailer, wo man immer so zu viel sieht, und hier geht es mir auch so, finde ich eigentlich immer nicht so gut, weil
das Gleiche hätte ich, aber das Problem ist, glaube ich, wir wissen, was passiert. Derjenige, der von dieser Serie noch nie was gehört hat, der weiß ja gar nicht, wer diese einzelnen Personen sind, was die vielleicht später machen.
Aber ich finde, man ist dann total überfordert, weil da geht es darum, also so völlig unterschiedliche Sachen. Also pass auf, ich kann ja mal ganz kurz, oder sag doch du erstmal.
Naja,
wie findest du den Trailer?
Mein Fazit ist.
Und wie findest du, hast du Lust, es jetzt zu gucken? Und was sagst du jetzt im Vergleich zum Comic?
Ich werde es natürlich gucken. Aber tatsächlich hat der Trailer mir nicht so richtig Lust gemacht, die Serie zu gucken. Mhm. Ich weiß nicht warum. Kann sein, dass es also komisch geschnitten ist, zu viel auf einmal irgendwie nicht so. Aber ich muss sagen, also ich bin da jetzt.
Ich weiß nicht, ich finde. Also ich habe zum Beispiel das Gefühl, dass alleine durch diese Art, das ist halt doch wieder so Hollywood-mäßig und dann ist irgendwie so ein lizenzierter Song irgendwie und dann ist irgendwie krasse, sagen wir mal, Kino, cinematische Musik und so. Und dieses ganze, dieses Zusammenspiel, es wirkt immer weniger originell als, also als Comic kannst du irgendwie, finde ich, so origineller sein. Hier ist es sofort irgendwie, okay, ein weiteres Hollywood-Produkt, was, also wieder, was wie funktioniert wie eine normale Serie. Also ich kann ja ganz kurz noch mal ein paar Punkte sagen, die mir so gingen. Also ich find's eigentlich cool, will die Serie auch sofort gucken, aber vor allem, weil halt diese Idee einfach unverwüstlich bleibt. Und also das finde ich, steckt auch wieder an, wenn man das sieht, den Trailer, und sieht so, huch, es gibt keinen Mann mehr, es gibt noch einen Mann. Krass, was ist da los so? Das ist, finde ich, irgendwie trotzdem, bringt auch dieser Trailer rüber. Aber bringt der Trailer halt auch rüber, was ich eigentlich so cool am Comic finde. Und ich finde, das ist halt hier nicht der Fall. Und meiner Meinung nach, wie ich schon angedeutet habe, ist es halt bei vielen Trailern das Problem. Es wird halt super viel gezeigt. So hektisch ist das Comic ja gar nicht, finde ich.
Nee, weißt
du?
Ist relativ
und ich hätte mir gewünscht, zum Beispiel diese Szene, der Anfang ist doch wirklich am stärksten, wo du noch so die einzelnen Figuren so ein bisschen eingeführt werden und so. Und ich hätte, glaube ich, eine Szene einfach länger gezeigt. Zum Beispiel, sagen wir mal, die mit dem Typen, der nicht, nur die Erde ist angesteckt, irgendwie sowas, weißt du? Ja. Oder irgendeinen so einen Punkt, wo du halt so emotional reingerissen wirst, weil das ist ja die Stärke. Charaktere, Emotionen und halt richtig gute Ideen, weißt du? Um diese Stimmung einfach zu erklären und rüberzubringen. Und hier dieses It's a man's world oder so, dieses ganze
ja, ist vielleicht ein bisschen,
für mich hat das nicht so funktioniert.
Over the top vielleicht, um das mal.
Die Idee ist vielleicht ganz gut. Also, pass auf, und noch eine Sache, was ich leider wahrscheinlich auch zugeben muss, ist, dass es so ein bisschen vielleicht auch so ist, dass man irgendwie das Gefühl hat, man hat hier diese kleine Indie-Band schon die ganze Zeit verfolgt oder meinetwegen auch irgendwie den Underground-Rapper oder was auch immer. Und jetzt hat man irgendwie durch diese Art von Trailer und so ein bisschen das Gefühl, jetzt wird diese Indie-Band oder der Rapper oder wer auch immer halt eure, der wird halt einfach kommerziell und groß.
Meinst du, allein, weil das also so ganz benutzt worden ist?
Ganz bisschen ging es mir so, dass ich glaube, dass dieses, also ich will natürlich, dass viele dieses Comic lesen, aber irgendwie habe ich hier so ein bisschen das Gefühl gehabt, ey, lest doch bitte das Comic. Meiner Meinung nach ist das Comic wahrscheinlich besser.
Ist wahrscheinlich so. Aber ich bin wieder aus der Sicht, wir haben, wie gesagt, beide das Comic gelesen, also die Serie zu Ende gelesen, bin ich wiederum gespannt, was machen die anders? Also für die meistens ist die Adaption ja nicht 1:1. Ich habe jetzt auch gar nicht geguckt, ob da Brian K. Vaughan mit seine Finger im Spielen hat. Ich vermute es mal fast für die Drehbuch, aber das steht bestimmt, dann können wir bei Wikipedia irgendwann mal gucken. Aber ich, wie gesagt, ich werde den Piloten gucken und mal gucken, wie er mich
packt. Ich werde es wahrscheinlich komplett durchgucken. So
ist die Frage ist, ich weiß also gar nicht, warte mal, was steht denn hier? Wir können ja mal gucken hier, was die sagen, wie viele Episoden es geben wird. Wie gesagt, erinnern uns, 60 Hefte gibt es. Das heißt also grundsätzlich
theoretisch
könnte man da 60 Folgen machen. Naja, oder früher waren es ja, wären auch nur 3 Staffeln gewesen. Lost hatte ja so um die 20 Folgen und plus. Ich finde gerade gar nichts. Hier ist nur Disney. Kein. Egal.
Musst du wahrscheinlich bei IMDb oder so gucken. Aber ja, gut, ist egal. Also ich hoffe jedenfalls auch, dass das dem Comic neue Leser beschert. Und das wird bestimmt der Fall sein. Das ist oft natürlich oft so, dass die Leute dann nochmal gucken, wo kommt das eigentlich her und so. Aber also so ein ganz bisschen halt auch wie bei Sweet Tooth, was ich eigentlich auch schön fand als Serie, aber trotzdem da auch das Gefühl hatte, da fehlt dieses.
Das hat mir wieder überhaupt, ja, also Sweet Tooth, aber ich sag nur den Piloten, die guckt, vielleicht hätte man da ein bisschen noch tiefer reingehen sollen. So, pass mal auf, ich habe diesmal vier Bücher und ich muss
sagen. Schreibt mal darunter, wie ihr das findet. Wir verlinken das auf jeden Fall.
Ja, ich hab's schon.
Und wenn ihr das Comic gelesen habt oder auch wenn ihr das Comic nicht gelesen habt, einfach mal, wie findet ihr das? Geht es euch auch so mit diesen irgendwie, ja, ich sag mal, dieses Hollywood-Ding oder so? Ja, irgendwie hätte man vielleicht einen originelleren, irgendwie, also ich weiß gar nicht, welcher Regisseur das jetzt war oder so, aber halt irgendwie so einen richtig originellen Typen, der halt auch da probiert, ein bisschen
sich
ein bisschen gegen den Strich.
So. Siehst du, hast du mich doch wieder mehr oder weniger genötigt, doch nochmal schnell bei der Wikipedia nachzugucken, wer da nur eigentlich dahinter steckt. Jetzt muss die Zeit überbrücken noch.
Na, okay. Also ich habe hier ein paar feine Sachen heute mitgebracht. Und Daniel darf sich aussuchen, welches davon ich vorstelle, weil das sprengt sonst den Rahmen sozusagen.
Und wenn es halt in die
Hose schon geht, gespannt.
Dann ist mein Problem. Produzent, genau. Brian K. Vaughan hat auf alle Fälle mitproduziert.
produziert hast, ja auch Geld gegeben sozusagen und mit
vermutlich wahrscheinlich. Aber das ist auch der eins, aber jetzt, ich finde nicht, ob er im Dreh, warte mal, irgendwo haben dort die Liste. Aber written und directed sind immer andere. Und, okay, also hier stehen jetzt 5 Episoden drin. Da steht ja irgendwo, wie viele, ob es da mehr geben wird.
Aber sag mal, verstehst du das eigentlich? Ich finde das manchmal auch ein bisschen irgendwie dreist, ne? Da gibt es diese Comics, die ja nichts anderes sind als eigentlich ein Drehbuch, weißt ja. du? Und dann orientiert sich der Drehbuchschreiber auch daran, weißt du, nimmt sich die coolsten Sachen da raus, verkackt noch ein, zwei andere Sachen und dann steht da Drehbuch der und der.
Ja, oder macht
weißt
da,
du? Oder macht's besser. Ist das ein bisschen fies, oder?
Ja, ich weiß es.
Dass das dann nicht so mehr gewürdigt wird, dass man nicht schreibt so Drehbuch zusammen mit oder was auch immer, weil also das ist ja wie der erste Entwurf des Drehbuchs eigentlich dann schon. Also ich bin gespannt, wie sie es machen, aber hat man ja so schon gemerkt, dass da sehr auch sich dran orientiert wird natürlich.
Na gut, in dem Trailer, aber der ist bestimmt auch so geschnitten. So, kommen wir jetzt zu meinem. Ja,
okay.
Ich bin nämlich diesmal tatsächlich über meine Wahl der Comics ein wenig enttäuscht. Es ist tatsächlich nur eins, wo ich sage, das ist wirklich, wirklich gut. Deswegen werde ich es bei ein paar relativ kurz halten. Es liegt aber daran, das erste. Ever Forest.
Okay, das klingt aber, schalten schon die ersten Leute ab.
Nein, das kann ja trotzdem für andere Zielgruppen gut sein. Ich werde dir versuchen zu beschreiben, was mich da so dran gestört hat. Ever Forest,
okay, guckt euch Mask, das Studio. Black
Mask Studios, ne? Wir hatten auch diesen Kivila, die ist der Artist, also Sami Kivila, geschrieben von Ryan K. Lindsay, Colorist ist Lauren Affe, Letterer Jim Campbell. Und Kivala, die kennen wir von Beautiful Canvas, hatte ich auch schon mal vorgestellt. Das ist auch schon ewig her. Genau. Was mich an diesem Buch gereizt hat, war natürlich Everfrost, klingt so wie Eislandschaften. Ich mag ja dieses Winterfrost, wo dann so Comics einfach super, im ewigen Eis spielen, wenn du genau hinguckst auf den Cover.
So wie anders, oder? Winterfrost?
Das hieß doch. Also zumindest war die Fortsetzung so. Vielleicht hieß der erste Teil auch irgendwie anders.
Wie auch immer. Aber
ja, ich weiß auch, so, ihr kriegt das raus. Das seid doch schlauer. So, wenn du genau hinguckst, siehst du hinten auch auf diesem Cover, das geht so ein bisschen unter, weil das blau-blau ist, Drachen und irgendwelche Höhleneingänge so in aller Maya-Stil. Und es fängt auch cool an für dich, ne? Mit Dinosauriern, die da rumrennen, die da aber irgendwie sagen, naja, sie sind quasi nur die Beute, beziehungsweise werden sie als Opfer benutzt und dann rennen die in so eine Höhle rein, die wie so ein gigantischer Schädel da in der Erde versenkt ist, wo aber dann sich herausstellt, dass das wie so eine Art Alien-UFO ist. Klingt immer noch alles super. Und jetzt komme ich zu meinem Kritikpunkt, weil das war wirklich so dieser Punkt nach 4, 5 Seiten, da sind wir ehrlich, 6, ging mir diese Textlastigkeit auf die Nerven. Da wird eine Welt gesponnen, von Leuten, ich sag mal, ist nicht gut gegen böse, aber die einen, wie hießen denn die? Die hießen, die haben einen ganz seltsamen Namen, jedenfalls sterben die nicht, die kriegen so eine, kommen so eine, die Blooms oder die Bloom. Und die halt wiedergeboren werden, die so wie so ein Samen, ne, die immer wieder aufgehen, die nicht sterben können und da wieder hinkommen. Was das ganze Szenario ist eigentlich super geil. Und dann kämpfen da zwei, die eine opfert sich quasi und haut das so in letzter Sekunde raus nach dem Motto, pass auf, hier, ich bin eh unsterblich, du kannst mich mal. Und denkst, jetzt ist quasi der Kampf, da ist noch mehr dahinter. Es wird eine ganze Welt aufgemacht und da kommt noch ein zweites Element, was mich eigentlich wirklich dieses Comic lieben wollte. Pass auf, also die eine.
Ja, man sieht, also der, ganz kurz mal, da ist ja dieser Ampersand im Grunde vorne auf dem Cover.
Ja,
so ein Affe. Und wenn man genau guckt, sieht man dann, dass die anscheinend diese ganze Fantasy-Geschichte, also der hat so eine Art digitalen Schwanz mit so Kabeln oder so. Und es sieht so fast ein bisschen wie bei Avatar oder so. Also hat das noch irgendwas mit dem nächsten Element zu tun?
Nee, so ein bisschen also ich glaube nicht. Nee. Außer, dass das vielleicht so andeutet, Alien oder irgend sowas, aber
okay. Aber
wie gesagt, du hast tolle Elemente, dann ist diese eine, also die eine opfert sich halt, ich sage es nicht wer, und dann die stirbt natürlich nicht, weil sie halt immer wieder geboren wird, weil sie immer wieder blumt, also immer wieder blüht. Und die andere stirbt aber auch nicht, da retten sie quasi den Kopf und setzen dennoch so ein Skorpion-Skelett unten drunter und dann ist der Erzfeind wieder da. Geile Sache. Und das nächste Element, was ich gesagt hatte, was auch cool ist, Du hast nämlich irgendwann einen Sprung in die Jetztzeit. Da sitzt halt eine Mutter mit ihrem Kind auf dem Balkon, so am Strand, also auf dem Balkon, an einem Gebäude am Strand, grillen irgendwas, ich sag mal, grillen Gurke, nee.
Vegane Würstchen,
was auch immer. Und dann kommt der Vater rein und zielt, es wird nicht so richtig klar, auf wen zielt, auf die Mutter, auf den Sohn, wie auch immer. Und dann guckst du den Sohn an, da hat er so ein braunes Auge und ein grünes Auge, also mit dem ist auch nicht was. Und dann springen die wieder zurück und dann hast du so ein emotionales Geflecht und dann kommt noch ganz viel. Ich weiß gar nicht, wie viele Seiten hatte das denn? Das war jetzt nicht unheimlich, also nicht mehr Seiten, aber das war so dicht gepackt mit, da hätte man wahrscheinlich eine erste Serie draus machen können. Und das hat mich ein bisschen komischerweise gestört. Also das war so viel Text, viel Information.
Hat sich keine Zeit gelassen,
nee, das war so, ich weiß nicht, wie der zweite Teil ist. Vielleicht ist der total geil. Aber das hat es mir, wie gesagt, bin ich ein bisschen raus gewesen. Das fand ich schade, weil viele coole kleine Ideen waren. Aber in der Summe hat es mich einfach erschlagen und ich fand es dann nicht mehr angenehm zu lesen. Also nicht mehr, so weißt du, so nicht mehr angenehm zu lesen. Ja,
kann ich verstehen. Da ist so, ist eigentlich das, was ich gerade über den Trailer gesagt habe. Weißt du, du wirst irgendwie so ein bisschen überfordert und denkst dir, lass dir doch lieber Zeit, zeig doch lieber eine coole Sache, anstatt hier 1000 Sachen irgendwie so halb zu zeigen.
Ja.
Und so, das mag ich auch nicht. Also ist viel cooler, wenn man sich mal ein bisschen Zeit lässt und die Sachen dann, also die guten Sachen sozusagen mal ein bisschen länger
erzählt. Laut Amazon ist das auch nur eine vierteilige, so ein Mini-Run, ne? Also das was jetzt rausgekommen ist, Buch 1 von 4, was eigentlich cool wäre. Also vielleicht ist es auch so ein Ding, wo man sich sagt, warte lieber, bis das Trade Paperback rauskommt, weil du es dann in Gänze lesen kannst und da liest du halt nur irgendwie ein Stück. Ich wollte natürlich jetzt hier das erste Heft lesen, weil sonst... Weil, wie gesagt, mir kam es so gefühlt, wie gesagt, manchmal ist es einfach so gefühlt, so wie so Double-Size-Issue. Ne? Also so.
Ich habe jetzt nichts gefunden, wo ich so ein bisschen reingucken kann, aber ich finde die, also das Cover sieht eigentlich schon mal ziemlich cool aus, muss ich sagen.
Warte mal, ich kann noch mal gucken nebenbei, ob ich was finde, Everfrost. Hast du, also selbst bei Black
Mesa. Doch, man kann, Studios, auch, ich sehe gerade, man kann einfach,
wenn du bei Google,
bei Bing,
wo auch immer.
Natürlich nicht bei Google, sondern
ja,
bei Bing
musst du natürlich suchen. Da siehst du ein paar Cover. Und wie gesagt, das ist.
Stimmt, da sieht man ein paar Seiten. Also ich finde die Zeichnung finde ich schon ziemlich cool,
muss ich sagen. Das ist liebevoll gezeichnet, das ist toll gezeichnet. Die Sprechblase, du siehst auch, wenn du musst mal irgendwo eins mit irgendeiner Sprechblase anklicken. Ne? Also gefühlt. Das ist so ein bisschen Alan Moore-mäßig, nicht ganz, ne? Das ist nicht ganz so überfrachtet mit Text.
Zu viel Text.
Aber es ist mal.
Ja. Ich sehe schon, ja. Yeah.
Und dann ist es ja, halt auch so eine neue Welt, wo du dann auch so außerhalb von Sprechblasen nochmal Text hast, platziert hast, der die Geschichte nochmal weiter erklärt. Weil du hast ja immer so wie so,
ja,
so
ein Wahnsinn,
Erzähler.
Das ist ja wirklich krass.
Ja, und das hätte man straffen müssen. Also meiner Meinung nach. Ne? Weil das lenkt dann von den Bildern auf der einen Seite ab, weil du liest halt, ne, und denkst so, oh.
Ja.
Bist du mit der Seite immer noch nicht
fertig? Vor allem, man sagt ja halt, weißt du, die Bilder, ein Bild ist ja sozusagen 1000 Worte. Und wenn man dann aber noch so viele Worte braucht, also man muss ja auch ein bisschen mit den Bildern erzählen eigentlich.
Genau. Und die hat glaube ich, auch nicht wirklich viel verkehrt gemacht. Warte mal. Eternal in Negative Space, das war, hat Ryan, also Joy und Ryan K. Lindsay, hat sie verschiedene Awards bekommen dafür, für ihre Serien. Also es ist ein Team, wo du sagst, die passen zusammen.
Mhm. Die haben nicht den richtigen Editor vielleicht gehabt, weil das halt ein kleiner Verlag ist, haben sie vielleicht einfach sozusagen machen können, was sie machen wollten und wurden da nicht ein bisschen in Zaum gehalten. Könnte ich mir so vorstellen.
Könnte durchaus sein. Naja gut, also wie gesagt,
das ist... manchmal ja mal von außen jemand sagen, ey Leute, ist ja alles schön, euer Text, aber...
Ist jetzt ein bisschen unfair. Ich habe mir dann die nächsten Cover angeguckt, die sehen rein optisch auch wieder so aus. Aber jetzt müssen wir doch mal gucken.
Mhm.
Das hieß doch aber Winterworld, oder? Winter oder Winter... Das Comic.
Du hast vorhin gesagt Winterfrost.
So, ja, aber das gibt's, warte mal, Winterworld ist das, ja,
genau.
Winterworld ist das eine von Chuck Norris.
Das ist die erste, wa?
Das ist das erste und Winterfrost ist, glaube ich, dann die Fortsetzung.
Oder Frostwinter oder, ach, wie auch immer, ja.
Naja, müsst ihr, das kriegt ihr hin. Und wenn ihr euch das
anguckt. Die waren auf jeden Fall super, die kann ich auch nochmal empfehlen.
Jetzt hab ich vergessen, wie hieß es, Winter, was habe ich gesagt, Winter?
Winterworld.
Wenn ihr euch das anguckt, das Cover, also da ist die Inspiration, also gerade so dieses La Niña, also auch so dieser Blauton, wo er so mit dem mit so einer Pelzmütze drumherum schaut und auch dieses Original damals, ne, das hat so diesen Blauton, genau wie diesen Comic aufgegriffen worden.
Ja, ich sehe gerade, ja.
Aber eben
stimmt.
Leider zu viel Text. Naja, sind vier Bände, vielleicht lese ich es doch nochmal, aber ich glaube, hier würde ich warten, bis das Trade Paperback rauskommt. Da bin ich einfach.
Sagst du wieder,
da bin ich doch nicht weiter. Naja, nö, es gibt ja ein paar, die ich so im Nachhinein dann doch nochmal aufgegriffen habe.
Ja.
Da sind wir ja gar nicht so. Gut, war mein erstes. Everfrost. Könnt ihr reingucken.
Willst du dir was wünschen von mir oder willst du noch eins vorstellen direkt?
Naja, warte mal, jetzt bin ich einmal so im Flow vom Abfrühstücken, Wegfrühstücken.
Dann los.
Dann mache ich, was hatte ich als nächstes? Good Luck. Ist auch wieder so ein Ding. Ne? Ist ein, warte mal, jetzt muss ich gucken, wo das erschienen ist. Warte mal, ich will mal nebenbei, ob da eine Preview gibt. Bei, da gibt es sogar schon Softcover für den 5. April. Ja, also da findest du was. Oh, 2022, ich wollte schon sagen. Hatte ich da gerade erst den ersten Band gelesen. Aber da findest du auch ein paar Seiten. Geschrieben.
Von Boom, ja, oder was?
Ja, Boom Studios, genau, Teil 1. Hm. Sieht man schon wieder, es ist so so ein Spagat. Ich finde ja, Boom Studios hat immer so ein leicht teeny-kindhaftes. Hier merkst du schon, da ist auf dem Cover, das siehst du auch auf diesem hier Taschenbuch-Cover, dass im Hintergrund die Autos fliegen, irgendwas explodiert und irgendwas ja ein bisschen höllisch schief geht. Aber auch so kleine wie Artefakte, und das ist auch der Punkt. Also geschrieben von Matthew Ehrman, Stefano Simon die illustriert. Ja, irgendwie schon. Und Mike Fiorentino. Fängt super an. Es fängt nämlich in Little Kentucky.
Wieder die ganzen Italiener, ja?
Oder? Ja, wahrscheinlich. Also man könnte auch, ich weiß es nicht, Schnurrbärte und sowas sehen schon ein bisschen so europäisch angehaucht aus. Aber das lassen wir mal außen vor, weil manchmal könnt ihr auch Namen haben, also europäische Namen haben und leben da schon in dritter Generation dort. Genau. Also, du hast ein tolles zwei Seiten Eröffnungskonzept. Da ist nämlich, da wird der Ground Zero klargelegt. Da denkst du, oh ja, hier Ground Zero, hier World Trade Center, passiert irgendwas ganz, ganz Heftiges. Aber nein, da läuft die Göttin des Glücks und der Gott des Bad Lucks, wie heißt das auf Deutsch? Des Unglücks, genau. Wie originell. Die laufen da lang. Ich weiß nicht, so ein bisschen, ja, ohne auf sich aufzupassen irgendwie. Jedenfalls berühren die beiden sich. Und das ist so dieses Epic Center. Und das ist dann auch so, dann Chapter One steht dann auch da. In dem Moment, wo sie sich berühren, so, ich sag nur hier, Sixtinische Kapelle, die Schöpfung.
Okay, ich glaube, das ist in der Vorschau da nicht dabei.
Achso, das kann sein, dass das dann vielleicht genau das.
Ah doch, hier sehe ich irgendwie sowas.
Also ganz unten, so ganz klein.
So eine Riesenhand und so eine kleine Hand?
Aber ich glaube, die sollen, ich weiß gar nicht, ob die so groß unterschiedlich sind. Das täuscht, das ist Perspektive, aber genau das. Also, ne?
Davon verstehe ich nichts.
Nee, Perspektive verstehst du nicht. Keine Ahnung. Was machst du nochmal? Vegane Küchenrezepte entwickeln. Habe ich auch noch eine Schuld offen. Müssen wir heute ganz am Ende als Rausschmeißer noch machen.
Oh.
Aber okay. Am Ende, wir reden
schreck vor. Schreck die Leute nicht noch
wir
mehr
Wir reden nicht über Vegan. Nein, wie gesagt, die Comics sind ja, nur weil sie für mich nichts sind, kann es ja manchmal sein, dass es für andere
also,
genau das Richtige
ist. Also ich muss sagen, vom Zeichenstil jetzt ganz kurz, ja. Ne? Ist es schon irgendwie ziemlich, sieht schon ziemlich originell aus und einmalig. So eine ganz, also ganz, ganz viel Perspektive tatsächlich, weißt du, wie irgendwie die Leute da, also fast schon ein bisschen schwer manchmal fast zu erkennen, weil die so originelle Kameraeinstellungen da irgendwie teilweise haben, dass die, weiß ich nicht, so von ganz unten so eine Froschperspektive, dann ganz nah an so einer Katze dran und ja. Dann irgendwie. Das Auto, die Stadt hat fast so was ein bisschen Fischei-mäßiges und dann diese Typen da, diese beiden Götter, die so, die eine Frau, die kracht so von oben aus dem Himmel und der andere, der sieht aus, als wenn er fast auf der Straße klebt, so tief rennt der da lang. Also schon, das sieht eigentlich schon sehr originell aus, oder? Da fällt einem jetzt kein Zeichner
also wie gesagt,
ein, der
das so ähnlich ich mag, gerade, also das, wie gesagt, es ist halt auch nur so ein. Mein Problem dann wieder und ich komme dann auch dazu, wo es ist, weil die Geschichte als solches ist auch also nett, also das ist vielleicht mein größtes Problem, nett. Ne? Mhm. Wie sagt mein Freund immer, das ist der kleine Bruder von SCH, weil das fängt gut an und dann hast du so ein, das ist so ein, die nächste Seite, glaube ich, nach dem Eröffnungscredits quasi, da steht dann hier Dead Vegas, the unluckiest place on earth und
Low-Luck-Zone und so, ja.
Genau, genau. Und du hast halt ein und da hat es mich halt so ein bisschen verloren. Es gibt nachher Typen, die auf dem Cover zu sehen sind. Das sind die unluckiest person on earth. Also die nur Pech haben. Die
am meisten Pech haben.
Genau.
Was?
Ja, die am meisten, die nur Pech haben, die immer Pech haben. Und die sind, die dürfen auch sich da nicht frei bewegen, weil sie halt so viel Chaos verbreiten, ne? Weil ansonsten da geht alles drunter und drüber. Die haben aber einen Job. Die gehen jeden Tag in irgendeine Simulation. Deswegen war das schon wieder in diese Richtung. Und versuchen quasi wie in so einem Videospiel, die haben, also was war es denn, irgendwas rauszuholen. Warte mal, jetzt muss ich nochmal vorblättern. Also das heißt auch, sie kriegen es am Ende. Ach, irgendwie. Ich sag mal ein Artefakt. Lassen wir es mal ganz, ganz außen vor. Mhm. So.
Aber ein Online-Artefakt.
Naja, erstmal, das ist eine Simulation. So, die sollen halt trainieren, ne? Die haben Helme, da ist Glück eingespeist, dass sie nicht gleich drauf gehen, dann kämpfen die da immer und dann kommt ein neuer dazu, der das Ganze auch als Videospiel begreift und quasi im ersten Versuch dieses Artefakt da bekommt. Damit haben die Simulation bestanden und werden dann in der richtigen Welt quasi rausgeschickt, dieses Artefakt in echt zu holen. So. Und dann werden sie halt auch irgendwo rausgeschickt und dann das letzte Cover, und das ist dann wieder Perspektive, da siehst du eben das Glück und das Unglück und die beiden, da bin ich mir halt nicht sicher, man spoilert da vielleicht ein klein wenig. Jedenfalls erzeugen etwas, was wiederum rückwirkend mit diesen Figuren da zu tun hat, die jetzt da versuchen eben das, was sie da in dieser Simulation bekommen haben, dieses Artefakt in echt zu holen. Die diskutieren natürlich dann auch darüber, wie denn jemand, der eigentlich nur Unglück hat, also die anderen, egal was die machen, das geht immer schief. Ne? Und eigentlich ist auch das neue Crewmitglied genauso. Aber wenn das immer schief geht, ne, bei allen, warum hat er es dann geschafft? Weil dann hatte er ja Glück. Ne? Und das wird so diskutiert und dieses Konzept ist, vielleicht ist es auch zu verwirren, also zu verworren, weißt du?
Ja,
so,
ich muss auch gerade sagen, also dieses, ich meine, es hört sich vielleicht so, weißt du, auf so einer komischen Metaebene hört sich das vielleicht ganz gut an, aber dass die wirklich, also ich meine, es schaffen ja auch ganz viele Bücher, sagen wir mal, Glück und Unglück irgendwie als Thema zu haben, aber ohne das jetzt so plakativ zu machen. Also, dass du jetzt hier wirklich die Personifizierung davon haben musst und so, das ist vielleicht ein bisschen zu viel des Guten, also ein bisschen zu, weiß ich nicht.
Ja, wie gesagt, das ist mein Problem so, dass ich mag die Zeichnung, ich mag grundsätzlich dieses Konzept, aber es hat mich an irgendeiner Stelle dann so ein bisschen verlassen und aber tatsächlich auch wie die Charaktere, das ist ja das Interessante, also ein bisschen wie die Protagonisten in diesem Buch, die wissen auch nicht so richtig, woran sie eigentlich sind, warum sie das jetzt machen und diskutieren das halt aus und das kommt zum Leser nochmal hinzu, also wo du sagst,
man entweder liest sozusagen
seine eigene Unsicherheit.
So darüber, dass es eigentlich keine Geschichte gibt anscheinend.
Naja, oder die kommt noch.
Also und die Charaktere gesagt, selbst das wissen auch.
Kann ja, oder dass der Autor in dem Moment halt so ein bisschen, nicht Probleme hatte, aber halt irgendwie sagt, in welche Richtung das geht, weiß ich noch nicht so 100%. Schauen wir mal, wie es sich ergibt. Aber das kann ich mir mal nicht vorstellen, weil da ist ja schon, die machen ja, also meiner Sicht nach, nicht jetzt so von Moment zu Moment, sondern wirklich schon lange geplant. So, deswegen.
Und dann hat die Gitarre ja auch nur 5 Seiten und nicht 6. Also okay, das war's.
Good luck.
So was lesen wir nicht. Ja, also ich finde vor allem wirklich, ich finde es grafisch relativ originell, aber auch fast ein bisschen durchgedreht, dass man halt, was ich schon meinte, so teilweise gar nicht so schnell rafft, was wollen die jetzt mir gerade hier zeigen eigentlich, was ist jetzt gerade das Wichtige auf der Seite. Aber sieht irgendwie echt abgefahren aus, also echt verrückt ja, aus.
Ja, ich bin da, also
eigentlich nicht schlecht.
Es ist, wie gesagt, man hat halt auch manchmal Präferenzen. Wie gesagt, das ist halt das Coole bei Comics. Ich meine, wenn du jetzt eine Serie halt immer verfolgst, ne, dann weißt du, worauf du dich eingelassen hast. Wie gesagt, ich habe ja immer quasi für jede Ausgabe immer so dieses Los. Ich gucke immer nach neuen Heften und da ist halt nicht immer was Gutes dabei. Ich meine, man kann aus allem irgendwie was ziehen und sich sagen, ja, das ist schon nicht so verkehrt, aber manchmal ist es halt doch irgendwie ein bisschen seltsam. Ne? Und dann siehst du halt, wie du sagst, gutes Artwork oder vielleicht ist die Story ja gut und das Artwork ist scheiße, aber irgendwie, na gut. So, jetzt bist du dran, damit du vielleicht mal uns aufbauen kannst. Emotional sind wir am Boden, jetzt kann es nur besser werden. Siehst du? Jetzt kannst du vorstellen, was du willst, es ist einfach geil.
Kommt drauf an, was du wählst.
Achso, dann mach mal
also sag, welches soll ich vorstellen?
Search and Destroy.
Search and Destroy, okay. Eine interessante Wahl. Nein. Das ist wirklich ganz cool. Und zwar ich habe mehrere Mangas mal wieder gelesen. Und das ist auch ein Manga. Und das ist Band 1. Ich habe keine Ahnung, wie viel es geben wird. Ist von Carlsen Manga, also aus dem Carlsen Verlag. 15 € und ziemlich viele Seiten.
232 Seiten, kann ich einfach mal so sagen.
Ja. Also ein fettes Ding. Aber wie es immer so ist bei Manga, es liest sich recht schnell. Es ist nicht so wie wie jetzt dieses Comic, was du gerade gezeigt hast, so mit 1000 Texttafeln oder so, sondern da sind oft halt so Action-Szenen oder irgendwelche Szenen, wo du auch einfach mal so durchfliegen kannst. Was ich wirklich total, also ich mag diesen Lesefluss von den Mangas eigentlich immer sehr gerne. Und auch dieses typische Manga-Format und so, dass man das
Wollte ich gerade sagen, dein Leseerlebnis war bestimmt ein befriedigenderes als meines, wo ich mich durchgequält habe. Du bist wahrscheinlich auch mehr bei diesen visuellen Aspekten hängen geblieben und hast halt einen Film vor Augen gesehen, würde ich behaupten.
Ja, also das ist genau das. Ich muss auch sagen, ich finde, das gehört zum Comic halt auch dazu. Also es gibt vielleicht so Ausnahmen wie Alan Moore oder so, wo es auch mal ruhig mal ein bisschen anstrengend sein kann. Aber ich finde, irgendwie gehört das auch also wenn jemand ein gutes Comic macht, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, was macht einen guten Comiczeichner aus? Das ist halt auch wichtig, wirklich, dass er einem schön durch die Geschichte führt und dann halt teilweise halt nicht zu viel Text und so, sondern dass die Bilder für sich sprechen und so. Und vielleicht war das bei deinem jetzt einfach nicht der Fall. Und bei dem ist es halt auf jeden Fall so. Und ich kann ja mal ein bisschen anfangen, worum geht's eigentlich? Oder eine Sache noch, auch weswegen ich jetzt mal so viel gelesen habe und das halt auch cool fand, dass man das so schön lesen kann. Ich war halt wieder mal unterwegs zu so einer Art Lesung oder Workshop. Das habe ich jetzt, glaube ich, 50 Jahre hintereinander gemacht, irgendwie im Rahmen von Demokratie leben oder so. Ist es immer in Pasewalk. Kann ich vielleicht, wenn dich das interessiert, gleich noch mal ein bisschen was drüber erzählen. Aber ich erzähle jetzt erstmal ein bisschen was über dieses Search and Destroy. Und zwar, ich finde es fängt schon mal ziemlich cool an. Es wird so eine Stadt in der Zukunft irgendwie etabliert. Es schneit, es scheint Armut zu herrschen, überall sind so Obdachlose. So, und jetzt merkt man halt schon, also dass es halt auch die Zukunft ist, weil unter ihnen sind auch Roboter. Und zwar teilweise in einwandfreien Zustand, die dann eigentlich von Menschen nicht zu unterscheiden sind. Aber teilweise, also das sind, nennt sich sowas Cyborgs oder so? Ich glaube schon.
Ja. Ne?
Also sozusagen so Roboter, die so außen Haut drum haben. Und hier gibt es aber teilweise halt auch so welche, die so wie bei Zombies halt der Totenkopf, dass du halt so diesen Roboterschädel durch die Wunden durchsiehst. Oder es gibt auch welche, die komplett ohne außenliegende Haut sind, also so runtergekommene Roboter sozusagen. Und da gibt es eine Figur mit einem schwarzen Pelz behangen und die scheint, also das merkt man, weil die Leute, die da so in der Nähe sind, immer darüber sprechen, dass die auch extrem stinkt. Und die huscht durch diese Straßen und wir springen dann ins Innere von einem von den Häusern. Das ist so ein, oder beziehungsweise ist es so ein Table Dance Club und wir beobachten so einen extrem fülligen Mann, der tellerweise vom, wie er sagt, Aussterben bedrohte Austern in sich reinschaufelt. Also nice. Auch so ein bisschen, das ist so ein, also das ist, wie wir dann mitbekommen, ein Roboter auch. Und der hat halt, das ist anscheinend so eine Art Yakuza-Roboter sind das. Und der hat halt so viel Kohle und der investiert es fast nur ins Essen. Und das ist eine ziemlich coole Szene eigentlich, weil der Tischpartner, der fragt ihn dann irgendwie, das scheint ein Mensch zu sein, der Tischpartner, der vielleicht irgendwie sozusagen mit der Yakuza oder so, also mit der Roboter-Yakuza zusammenarbeitet und warum er immer so viel isst. Und der, weil die Roboter doch eigentlich nur Essen benötigen zur Energieaufnahme. Und da kommt raus, dass dieser dicke Roboter, also wirklich extrem, also quasi nicht, ist halt sehr übertrieben, sagen wir so.
Ja.
Und dass der eine echte menschliche Zunge hat. Und das fand ich irgendwie so eine coole Idee, dass wahrscheinlich er sozusagen als Roboter kein Sättigungsgefühl hat, aber es wird halt bei ihm so ein positives Gefühl durch diesen Geschmack ausgelöst, durch die menschliche Zunge, was er halt einfach nicht kennt und was vielleicht für Roboter auch einfach nicht so vorgesehen ist, weil die, wie gesagt, das eigentlich nur zur Energieaufnahme kurz brauchen und dann sehen, okay, Energielevel auf 100%, das reicht, aber hier, das kommt später nochmal, dass sozusagen durch menschliche Organe, deren die menschlichen Sinne dann gezeigt werden. Und dann kommt da so ein Kind, ihm wird dann so ein Kind vorgeführt, was etwas klauen wollte und genau, der wird sozusagen diesen dicken Roboter präsentiert. Und der gibt dann den Tötungsbefehl, aber natürlich wird es nicht getötet, sondern da kommt dann unsere stinkende, sage ich mal, mit diesem schwarzen Fell behangende Figur und killt alle sehr stylisch. Kann man sich schon super vorstellen, auch als so als Animationsfilm und erinnert alles sehr an so ein bisschen diese ja, dieses Blade Runner-Ding so ein bisschen oder so Anleihen daran, ne? Also so eine Cyberpunk-mäßige Welt oder so, vielleicht auch gerade an den neueren Teil von Blade Runner oder so. Und wir sehen, dass es sich bei dieser stinkenden Figur sozusagen, dass es sich um so eine junge Frau handelt, im Teenageralter vielleicht, das kann man jetzt schwer sagen, und die aber viele Roboterteile besitzt oder man könnte auch sagen, umgekehrt, es könnte auch ein Roboter sein, der viele Menschenteile besitzt. Das wissen wir zu der Zeit noch nicht. Und die schneidet dann dem Dicken diese Zunge raus, zum Beispiel auch. Das war die Einleitung. So, aber jetzt nochmal zum.
Das waren die ersten zwei Seiten.
Nee, das waren schon eine Menge Zeiten, aber ich glaube, das ist ganz schön so als Trailer sozusagen, dass man mal versteht, wie das ungefähr abläuft. Aber worum geht's denn nun wirklich? Und das erfahren wir dann alles eher in so einem Rückblick und das ist auch eine ziemlich coole, eigentlich, das Konzept ist ziemlich geil, weil diese Hiyaku, so heißt dieser heldenstinke Teenager, der wurde als Kind, dem wurden als Kind alle seine Körperteile entfernt oder ihre Körperteile entfernt und durch Maschinenteile ersetzt. Und wenn man jetzt sagt, alle Körperteile, also wirklich tatsächlich fast alle, 48 Stück, inklusive dem Herz. Uiuiui. Und es ist also nicht mehr wirklich viel vom Menschen Yaku übrig und es scheint wie so ein Experiment gewesen zu sein. Und diese wurden dann alle, diese Teile von ihr wurden dann in Roboter verbaut. Und wie gesagt, es scheint ein Experiment gewesen zu sein. Die wollten sowohl sie am Leben behalten, aber halt auch den Roboter halt diese extra Fähigkeiten geben. Und sie erfährt dann erst viele Jahre später davon und ich sag mal, also von dem mehr oder weniger, also so versteht man das da, von ihrem Ziehvater erfährt sie das. Und ab diesem Zeitpunkt geht sie dann auf die Jagd nach eben diesen Körperteilen, um sich wieder ihren eigenen Körper zusammenzubasteln. Und das ist jetzt halt der erste Teil. Und da geht es halt um die Zunge und ihre Augen. Und ich finde, das ist immer wirklich total, jedenfalls in den ersten Teilen ist es super dargestellt, was diese Körperteile für Auswirkungen bei den Robotern haben. Also der Roboter mit der Zunge, der kann halt nicht aufhören zu essen. Und der Roboter mit den Augen, der entwickelt so einen Fetisch halt für schöne Dinge des Lebens und fängt dann an, irgendwelche Kunstwerke zu rauben oder so aus Museen. Und irgendwie finde ich halt auch, das ist wie so eine Metapher oder irgendwie so ein, also irgendwie wird einem nochmal sozusagen vorgeführt, wie toll es eigentlich ist, diese Sinne zu besitzen und wie auch irgendwie, wie schön es vielleicht ist, ein Mensch zu sein. Und das fand ich irgendwie super dargestellt, weil man das einfach anhand der Roboter, die halt eigentlich nichts Menschliches haben und dann aber auf einmal reduziert sind auf diesen einen Sinn und wir haben sozusagen alle sieben Sinne oder wie viele das jetzt sind. Ne? Und ja, ohne jetzt so viel zu verraten, ja. Der Ziehvater, der scheint auch irgendwas damit zu tun zu haben und ja, also viel mehr kann ich jetzt wahrscheinlich auch nicht verraten, aber ich finde halt dieses Konzept eigentlich ziemlich cool. Also wenn sie pro Buch circa zwei Körperteile vielleicht zurückerobert, dann könnten das natürlich aber halt mehr als 20 Bände werden oder so, ne? Bei 48 Körperteilen. Und natürlich kann man sich, also ich kann mir sofort vorstellen, wie cool auch der Roboter vielleicht mit ihrer Nase oder so, ne? Was da dann passiert und so, was, oder auch der Tastsinn und vor allem natürlich das Herz. Da wird es bestimmt irgendwas geben wie so einen verliebten Roboter oder irgendwas. Aber irgendwie sind die natürlich auch immer böse. Also keine Ahnung, aber da gibt es bestimmt eine coole Geschichte dann auch um den rum. Aber viele von diesen anderen Körperteilen, da kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass die den gleichen Impact dann haben. Weil wenn jetzt, also weiß ich nicht, ob rechter Fuß fehlt, linke Fuß, okay, dann kann er halt laufen oder so. Aber weißt du, was ich meine, ne? Ich bin gespannt, ob sie das bis zum Ende sozusagen durchhalten, dass es so cool ist oder so interessant wie bei diesen Körperteilen, die sozusagen irgendwie einen Sinn auch repräsentieren, vielleicht oder so Ohren, also halt auch mal, Musik. So, ne?
Nebenbei kurz bei Carlsenmark gestöbert, die haben nur drei Bände momentan im Angebot. Nun weiß ich nicht, ob da noch mehr kommt, steht auch nicht da.
Ja, ich meine, also für mich, ich würde ja sagen, das würde auch reichen, wenn die sozusagen, also was Innere, was soll das jetzt sein mit dem, oder ich besorge mir jetzt meinen Dickdarm zurück und dann? Also jetzt habe ich richtig schöne, ach, ich will gar nicht so primitiv hier werden, aber ja, was das für ein Fetisch werden soll, da können wir uns alle überlegen. Aber egal.
Aber es klingt, also klingt vom Konzept her zumindest schon mal spannend. Also spannender als das, was ich so gelesen habe. Gerade weil es.
Finde ich auch. Es war so teilweise so ein bisschen dieses Kind begleitet das Ganze so ein bisschen und manchmal fand ich es so ein bisschen, hätte es für mich fast noch ein bisschen ernsthafter sein können oder ein bisschen. Ja, also ist sozusagen keine Eins mit Sternchen, sage ich mal so, aber diese Grundidee und irgendwie will man schon wissen, wie geht's weiter und so. Es ist schon toll gemacht. Und zum Beispiel, also nochmal ein Beispiel, ne, auch was ich so schön fand, irgendwie so dieses, da ist dann einer dieser Menschen so kurz vorm Sterben oder so, und einer der Roboter sagt dann, oh, du bist defekt, warum ersetzt du da nicht die kaputten Teile? Das fand ich irgendwie so schön überheblich aus der Perspektive der Roboter, so den Menschen zu zeigen, dass sie jetzt die minderwertigen Wesen hier sind und so, ne? Und das ist irgendwie so eine ganz, also ich fand es wirklich teilweise sehr cool oder eigentlich ja schon insgesamt auch ziemlich cool. Also Daumen hoch auf jeden Fall. Ich würde halt, wie gesagt, für mich fehlt jetzt das, ja, also ist jetzt, sagen wir mal, keine Krone oder irgendwas in der Art, ne, sondern ist schon so ein bisschen, hat schon, finde ich, erzählerisch jetzt auch ein paar Schwächen, aber das Konzept und das, was das, also diese Grundidee und was da so mitklingt teilweise, finde ich schon super interessant und sehr, sehr spannend. Und halt auch mal wieder, wie gesagt, Manga, dass man noch mal sieht, Manga ist halt mehr als nur One Piece und Dragon Balls, wobei die Serien auch wirklich sehr, sehr gut sind, muss man sagen.
Ja, das ist ja das, aber sie sind wahrscheinlich genauso vielfältig wie bei uns europäische Comics, in Anführungszeichen. Richtig. Nur gibt's
ja, und vielleicht sogar teilweise noch vielfältiger, beziehungsweise halt teilweise so abwegig, ne? Was ja. Abwegig, weil
die experimentieren,
weil da teilweise halt noch kulturell und so Dinge reinkommen, die du vielleicht bei uns wirklich nicht finden würdest. Also ich weiß nicht, wie gesagt, wahrscheinlich haben wir da nicht genug Zeit, aber ich habe auch wieder so ein Horror-Manga gelesen, Horror-Comic, und also was da abgefeuert wird aus allen Rohren, so da staunt man wirklich, was die also japanischer Horror, das ist echt ein ganz anderes Level, so, ne?
Dann teaser das fürs nächste Mal. Das können wir uns doch mal vormerken und dann nehmen wir das beim nächsten Mal. Dann komme ich doch einfach mal, wenn du erlaubst, direkt zu meinem nächsten. Das ist wieder, wir sind ja bunt aufgestellt. Diesmal kommt ja auch selten vor. Das ist nämlich bei Top Cow erschienen und der Autor dahinter ist John zur Platten. So, und dann steht irgendwo ganz, ja, okay. Ich habe dann
ist bei. Ist das holländisch oder sowas?
Frag mich nicht. Ich gucke manchmal gucke ich nicht. Da habe ich nicht geguckt. Klingt aber schon ein bisschen strange. Und hat aber bei Twitter immer geguckt, gucke ich immer, ob die Künstler quasi da vertreten sind. Also, und manchmal folge ich denen, manchmal nicht, wenn sie halt ein bisschen guten Content haben. Und da steht dann oben in seiner Bio, Writer, Creator of St. Mercy, das ist das Buch, was ich jetzt vorstellen werde. Jurassic World Evolution 1 und 2, Riddick and More. Und da hatte ich kurz überlegt,
ob. Was?
Ja, genau. Und da hatte ich kurz überlegt, ob der.
Die Comics oder die Filme?
Genau das Problem hatte ich auch. Und ich denke mal, da gibt es Comics. Und der hat die Comics gemacht. Ne, weil ich habe da mal den Namen gegoogelt und habe den, also zumindest auf die Schnelle, in keinem Zusammenhang mit Jurassic World oder mit Riddick gefunden. Deswegen denke ich mal, sind es die Comic-Adaptionen. Ist ja aber auch okay, aber war ein bisschen irreführend, aber schwamm drüber. Wie gesagt, der hat ein neues Buch rausgebracht, St. Mercy, was ein geiler Name ist, weil. Verrät man vielleicht zu viel, ich weiß es nicht. Eine der Figuren heißt natürlich Mercy. Ne? Und die macht immer auch mal ein paar Dinge, wo der Name halt dann perfekt ist. So. Ist wiederum, ich denke mal, es ist eine Miniserie. Sind 4 Hefte? Bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher.
Ich sehe hier auch 4 von 4, okay, genau.
Okay, dann wird es eine Miniserie von 4 Heften sein. Ist schon mit das fast Beste. Liegt aber auch daran, dass das eine coole Mischung ist aus, man sieht auf dem Cover, sieht man so Inka und man sieht eine Dame mit einem Revolver, also so Wildwest-mäßig. Und das Ganze nimmt sich auch so ein bisschen Zeit, aber ohne jetzt viel.
Revolver, das ist ein Gewehr, Mensch, Junge.
Was habe ich gesagt, Revolver? Meine ich ja, eine Flinte.
Henry Stutzen.
Stimmt, von Old Shatterhand und so. Genau, also. Und du siehst halt schon, ne, die Maya-Kultur da im Hintergrund. Ich muss mal gucken, irgendwas, warte mal. Hörst du irgendwas knacken bei mir? Oder spinne ich gerade? Nee. Ah, ich hoffe mal, dass es nicht in der Aufnahme ist. Das wären die geneigten Hörer, dann hören irgendwas. Einfach knackst bei mir im Kopf. Oder
das
am
sind
Kopf.
Dann die, das sind die Knochen.
Du meinst, es ist im Alter so.
Die Wirbel, die einzelnen, die da so durchknacken bei Daniel.
Der Kiefer. Und wenn ich das eine wegnehme, dann höre ich nichts. Und das andere höre, dann höre ich da.
Du wirst langsam verrückt.
Ja, irgendwie. Vielleicht bin ich ja verrückt. Schreibt runter, wenn ich verrückt bin. Das kann schon sein. Das ist immer
das. Das könnt ihr auf jeden Fall runterschreiben.
So, also, was wir sehen, ne? Diesen Henry Stutzen da, das Gewehr, den Opferdolch und das ist, und unten Blut. Das ist schon eine coole Mischung. Und das fängt auch so an, Du siehst auch diese Maya, ich weiß nicht, ob eine Zeit angegeben wird. Ach ja, ja, Peru, Peruvian Mountains 500 years ago. Und siehst ein schlankes Mädel und dann gleichzeitig wird erzählt, dass eigentlich die, die geopfert werden, halt immer gemästet werden, fett werden sollen. Und die isst und isst und isst und wird aber nicht dicker. Und dann soll sie als Opfer eigentlich verschont werden, beziehungsweise einer der Tempelpriester sagt, hier, pass auf, das ist nicht so die richtige. Aber dann sagt der Haupttempelpriester, nee, die wird geopfert. Und dann gibt es eine Seite, die ist so ein bisschen, ach, ein Drittel, die dann auch grafisch so ein bisschen diese Opferrituale nochmal zeigt, was bei den Mayas so abging. Und man sieht aber auch nicht, ob sie geopfert wird, zumindest nicht gleich. Und dann hat man so einen Sprung in die vermeintliche Jetzt-Zeit, also Arizona 1871. Und irgendwie sehen die beiden Mädels, das sieht man auf dem Cover, annäherungsweise vielleicht auch ziemlich ähnlich aus. Sie kriegt quasi das Schießen mit der Flinte gezeigt und dann aber gleichzeitig wieder ein Cut, relativ schnell. Und da ist so klassischer Western, was passiert im Western, fährt irgendwo eine Postkutsche oder ein Geldtransport und dann kommen die in einen Hinterhalt, ne? Und dann gibt es eine riesengroße Schießerei und einer dieser, die dort eigentlich der Bösen, die aber zurückgelassen werden, weil er angeschossen worden ist, ne? So, das sind Freunde, die zieht sich zurück in so eine Kapelle, also so eine Kirche. Und da ist eben diese Mercy und die verarztet den und schickt den Vater los, soll er was holen und dann haben die irgendwann so ein kleines Gespräch, so nach dem Motto, der wird das Gold doch nicht gesehen haben. Blöder Plot, ne? Und dann geht das Mädel, während sie den Räuber, der sagt ja auch, ne, der ist Teil dieser Leute, die das ausgeraubt haben, also die wissen, worauf sie sich einlassen. Der Vater ist in der Stadt, holt Medikamente oder was auch immer, oder Hilfe, ein Arzt. Der Räuber geht eigentlich davon aus, dass er eigentlich schon quasi fast tot ist. Der sagt, mach doch. Und dann rennt das Mädel los in den Schuppen und holt diesen Helm, den du auf dem Cover siehst, von der einen Maya-Tante, da ist sie quasi die Hüterin dieses Goldes.
Krone so quasi.
Genau, und holt, also das ist mit Heu bedeckt und mit Brettern zugenagelt, im Boden versenkt, da wäre der nie drauf gekommen. Aber weil das Mädel das da rausholt, aufsetzt, ne, dann kriegt sie einzelne Spaten über und der klaut das Gold. Und dann ist fast Schluss, weil wir springen nochmal zurück an den Anfang, in diese, ne, 500 Jahre zurück, wo dies geopfert wird. Und da gibt es eine kleine Mauschelei, jedenfalls wird sie dann doch geopfert und sie will aber, es ist ein williges Opfer. Also das ist ja immer dieses Klischee, dass die...
Du kommst
ja
in den Himmel sozusagen.
Ja, dass sie da geopfert werden wollen und du siehst das letzte, so die letzte halbe Seite, siehst du komischerweise immer noch ein lächelndes Kind, aber ein Dämon, also so ein Teufel, der sie quasi holt, nachdem sie geopfert worden ist. Also so ganz die Erlösung ist es dann doch nicht. Eine coole Mischung für meinen Geschmack, deswegen ist es nur Platz 2, ein bisschen zu ausufernd, als so dieses Interlude war, wo die diese Szene, diesen Postraub da oder das Gold klauen wollen, das Geld, das war glaube ich Gehalts, also Lohnzahlung, also Geld.
In Tick. Also zu ausufernd in einem Heft von 22 Seiten.
Ja, nee, es ist, ja, aber das passt,
ja,
war so,
kann ja nicht
so,
viel so, sein, so ein
Tick deplatziert irgendwie, also das, weil das für die Geschichte nachher später, also weißt du, dann sagt...
Hat es was von Indiana Jones
oder so? Nee, überhaupt nicht. Nee? Das ist eher so, also momentan wird auch nur so diese Grundlage, die Foundation da quasi gelegt dafür. Und ich weiß auch noch nicht so richtig, wie das zusammenpasst. Ne? Du siehst diesen Dämon ja auf dem Cover ja auch schon so im Hintergrund. Und
da muss ich echt mal sagen, ich finde, der sieht total billig aus auf dem Cover, ne?
Naja, so ein bisschen
sieht wie echt so aus wie von so einem Kind gemalt fast.
Klassischer.
So
völlig. Naja, aber
uncool.
Es fehlt noch so ein bisschen, wie soll ich sagen?
Das sieht nicht professionell aus.
Ja, irgendwie. Es ist in Anführungszeichen, es ist halt Top-Cow. Das ist auch wieder, die haben halt meistens Zeichner.
Ah, im Endeffekt ist es Image halt, ne?
Ja, aber ich glaube, das ist eher so der kleine Bruder. Also, weißt du, so Sachen, die in dem großen Verlag machen, sich noch nicht reinkommen, habe ich geschrieben. Also gesagt, geschrieben von John Suhr Platen. Das Artwork ist von Attilo Rocha und der Letterer ist Troy Peteri. Genau, das klingt alles so ein bisschen spanisch angehaucht. Würde erklären. Aber wie gesagt, es ist cool zu lesen.
Ja,
und man möchte aber auch wissen, wie es weitergeht. Sieht
interessant aus.
Gerade weil du halt so diesen Cliffhanger hast, dass sie halt geopfert wird und dann so die Dämonen ist. Aber es gibt auch Handlungsstränge, wo ich sage, da muss schnell in Heft 2 quasi klar werden, was diese beiden Mädels, also über die Zeiten von 500 Jahren verbindet, ob es da eine Verbindung gibt, ansonsten ist man da ein bisschen raus.
Ja, muss es ja, oder? Sonst würde man das ja nicht aufmachen wahrscheinlich.
Wahrscheinlich, ja, aber es ergibt sich noch nicht so hundertprozentig.
Wiedergeburt, oder?
In welche Richtung das gehen wird. Wie gesagt, gibt es auch, wie gesagt, nächstes Jahr kommt da das Trade Paperback raus, wenn ihr warten wollt. Ich hab's verlinkt, könnt ihr gucken. So, du hast das nächste, quasi das, was übrig bleibt. Das darfst du mir jetzt vorstellen.
Ach so, mach ich doch noch eins, okay.
Dann wolltest du nicht, du hast doch gesagt, doch.
Nee, das ist doch eine gute Idee. Das ist doch eine gute Idee, genau. Und zwar, da hatte ich neulich schon mal gesprochen von, weil das ist bei CrossCult erschienen. Und da hatte ich neulich schon mal angeteasert, dass es ein paar richtig schöne Sachen gibt, auf die ich mich freue. Und Wasserschlangen ist halt eins davon. Das hatte ich damals, als wir mit Alisek einen Preis in Angoulême gewonnen haben. Das ist ja diese größte europäische Comicmesse sozusagen. Da gab es irgendwie welche von den Lektoren oder also von denen, mit denen ich da zu tun habe, in meinem Verlag, die haben das so ein bisschen mit Alisek verglichen. Hier, guckt ihr es mal an oder so. Ich hab, glaube ich, auch eine unterschriebene Version, eine französische Version geschenkt bekommen, also mit Unterschrift von dem Typen.
Ach schon, du hattest mal erzählt, ob das alles ausgetauscht hat. Also war das nicht das oder war das noch was anderes? Weißt du nicht mehr genau.
Es ist auch schon ein paar Jahre her, aber jedenfalls, ich glaube, ich habe eine Version, habe die jetzt aber gar nicht gefunden. Und wenn, dann ist er halt auch auf Französisch wahrscheinlich. Und der Stil, der gefällt mir jedenfalls super, ist so ein bisschen halt, so sagen wir mal, Tim Burton-mäßig und so. Oder so
oder ein bisschen Mouse-Guard vielleicht sogar so ein bisschen.
Das weiß ich nicht.
Also ein bisschen vom Cover her. Ich muss mal was finden, wo ich innen reingucken kann. Ich habe momentan nämlich...
Also ist so irgendwie, weißt du, zum Beispiel Mouse-Guard ist ja nicht dieses, das ist so ein bisschen düster und süß zugleich, so dieses, halt das ist so ein bisschen, glaube ich, auch was bei Alisek immer so ein bisschen war, so, ne, weißt du, was so ein bisschen
düster
ja, so
und halt, süß zugleich.
Ja, bittersweet, ja, keine Ahnung.
Nee, alles gut, ich habe das nur nochmal wiederholt, weil ich es so schön fand.
Oder wie man es sonst, also so, wie man es sonst sagen soll, so ein bisschen gruselig oder so ein bisschen was Poetisches oder nicht so, ja, egal. Also, worum geht's? Es spielt tatsächlich, wenn man das Cover sieht, würde man es mal nicht denken, es spielt in der Nähe von New York oder in der Nähe von New Jersey oder so und man sieht aber so gut wie nichts von der Zivilisation, also im Endeffekt ist es nur so, haben sie es halt in der Jetztzeit und so verortet und du siehst zum Beispiel manchmal ein paar Fahrräder oder Häuser, aber es wirkt halt alles sehr klein, verspielt und märchenhaft und an Details erkennt man aber, wie gesagt, dass es anscheinend in der Jetztzeit spielt. Also es zum Beispiel trinken die Kids dann Milchshakes mit Strohhalmen aus Plastikbechern, wobei das würde man ja heute wahrscheinlich, würde man...
Die sind ja verboten, glaube ich.
Strohhalme.
Strohhalme, diese Plastikstrohhalme, sind die nicht verboten jetzt mittlerweile? Oder raus?
Genau, irgendwie? Also ist nicht in der Jetztzeit, sondern ein paar Jahre zurück.
Ja, nee, das war jetzt nochmal ein Fakt, also nochmal, dass das jetzt nicht mehr zulässig ist.
Genau, ist nicht mehr zulässig, glaube ich auch. So, jedenfalls sind es gerade Sommerferien und die Mila, die so der Hauptcharakter sozusagen, das Mädel, hat nicht besonders viele Freunde und lernt dann beim Schwimmen gehen im See, also die ist da alleine, geht die da
Wie ist das ein See? Sieht das wie ein Meer?
Ach, das siehst du gerade
auch? Ich gucke gerade jetzt gerade mir mal die Vorschau bei CrossCult an und da wirkt es zumindest so wie so ein Strand am Meer und sie kommt
ja, ach so, vielleicht ist es auch ein Meer, ja klar.
Blumend
ist ja
in New York, aus dem Meer gelaufen.
Also irgendwo so ein bisschen außerhalb, genau. Und die wird da anscheinend irgendwie beobachtet und von einer sogenannten Agnes. Und die lernen sich dann dort kennen. Und die ist, ja, man kann sagen, die ist echt verrückt. Die, also zum Beispiel rennen die dann zusammen mit Tiermasken verkleidet durch den Park und erschrecken Leute und klauen deren Essen und so. Und das klingt jetzt vielleicht alles süß und verspielt und man denkt dann bei Sommer und Baden dann auch so an irgendwie kräftige Grüntöne mit Gras und Bäumen und knalliges Blau wie das Wasser und der Himmel und so, aber oder wahrscheinlich auch so, weiß nicht, an bunte Sommerkleidung oder so, aber das alles ist eher so in erdigen, ja fast Grautönen, so ein bisschen monochrommäßig dargestellt, also auch schon so ein bisschen, ja düster ist vielleicht übertrieben, aber so doch eigentlich schon wahrscheinlich. Aber ich mach mal kurz mehr das Licht hier an. Also, jedenfalls hängt jetzt diese Mila dann jetzt immer mit ihr ab so und irgendwie findet sie Agnes auf eine seltsame Art auch anziehend. Da wurde es irgendwie so ein bisschen so, okay. Und also, weil das irgendwie so komisch beschrieben war und seltsam vor allem, weil sie ja eigentlich am interessantesten irgendwie oder am anziehendsten ihre Zähne irgendwie findet. Und also, kleiner Spoiler, der aber wirklich recht früh im Buch kommt und sonst hat es wahrscheinlich keinen richtigen Zweck hier. 3, 2, 1. Also Mila findet raus, dass Agnes tot ist. Und nur sie kann Agnes sehen und ihr wahrscheinlich auch helfen. Und so beginnt halt so ein fantastisches, so ich sag mal surrealistisches Abenteuer, in dem wirklich total viel so seltsamer Kram passiert. Und ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber es wird halt gegen Monster gekämpft, es gibt Tentakelwesen und natürlich geht es auch irgendwie um die Rettung von dieser Agnes. Und das Coole ist halt wirklich die grafische Umsetzung, finde ich. Das ist alles in Aquarell gemalt, beziehungsweise.
Das sieht ganz toll aus, ja.
Genau, es ist, glaube ich, teilweise digitales Aquarell, weil man da teilweise doch so sieht, dass es Computer, glaube ich, ist. Aber es ist jedenfalls.
Woran siehst du das? Oder in den Übergängen oder was, wenn es zu platt ist oder was?
Ich glaube, an manchen so. Ich gucke jetzt mal gerade, also hier sind.
Muss ja keine Kritik sein, aber.
Wo ich das jetzt nochmal, ja, ich will jetzt gerade selber nochmal gucken, woran ich das eigentlich jetzt hier ausgemacht habe, weil ganz viele Sachen sind halt wirklich auf jeden Fall. Ich glaube an manchen Schatten und so, da sieht man einfach, das ist digital.
Okay.
Vielleicht ist da aber auch einfach rübergearbeitet nochmal, weißt du, vielleicht ist die Grundlage sozusagen Aquarell und dann ist nochmal rübergegangen.
Aber ich kann tatsächlich gut verstehen, halt dass also dieses Buch, als du damals da warst, mit Ali Sieg verglichen worden ist, auch. Also es ist jetzt nicht jetzt eine 1-zu-1-Kopie und man sieht auch nicht wirklich, aber erstens zum einen, wie du die Geschichte gerade so ein bisschen erzählt hast, ne, Todes Mädchen, und zum anderen auch die Figur, die, also ich habe jetzt, was Seite, warte mal.
Ja, so einen runden Kullerkopf und so.
Lange Haare, schwarze Haare, ich meine, man ist natürlich komplett anderer Stil, komplett andere Story, aber man kann zumindest erahnen, warum sie sich da so angesprochen haben.
Genau, also jedenfalls ist es wirklich stilsicher irgendwie koloriert auch, das sieht irgendwie toll aus. Und die, also diese darunter liegenden Bleistiftzeichnungen, die sind auch immer zu sehen und behalten irgendwie stets etwas, oder es sind auch, glaube ich, teilweise wieder digitale Bleistifte, aber ist egal, die behalten immer stets so ein bisschen was Skizzenhaftes und sehen dabei sogar fast manchmal ein bisschen zittrig oder so seltsam ungelenk oder so aus, aber das passt halt auch zu diesem Stil, also stets cool sozusagen. Und das hat auch dadurch irgendwie sowas ein bisschen Verletzliches und was halt auch super zu diesen filigranen Figuren passt, die wirklich winzige Händchen und Füßchen haben. Also kann man gar nicht anders ausdrücken. Also, das ist manchmal, also die haben halt so einen riesen Kullerkopf und dann so ganz, ganz kleine. Also wie gesagt, das erinnert in dieser Hinsicht auch halt krass an diese Stop-Motion-Filme von zum Beispiel Tim Burton und so. Ja. Das ist ja auch ganz oft so.
Aber ist das jetzt ist das jetzt ein Buch, also eine Geschichte abgeschlossen oder gibt es da eine Fortsetzung? Ja.
Nee, gibt es keine Fortsetzung.
Okay, das ist schon mal super.
Und ist auch, also genau, das habe ich noch gar nicht gesagt, das ist halt so ein Albumformat auch. Ne? Das ist jetzt hier, ich gucke nochmal ganz kurz, DIN A4 Seite, lege ich mir nochmal.
144 Seiten.
Genau, es ist auch größer als DIN A4, also dieses richtige, schöne Album, europäische Albumformat, sage ich mal. Und also was mir halt wirklich aber nicht so gut gefällt und was meiner Meinung nach halt mit dieser coolen Präsentation halt wirklich nicht mithalten kann, ist tatsächlich der Text. Und damit meine ich jetzt gar nicht unbedingt die Story, sondern wirklich der Schreibstil beziehungsweise die Dialoge. Also die finde ich teilweise, sind die so, so plump geschrieben, oft ohne richtigen Inhalt oder es werden so Dinge beschrieben, die man eh auf den Bildern sieht und das ist leider wirklich ziemlich langweilig teilweise und halt auch gerade dieses, wo ich gesagt habe, dass die, dass ich da so ein bisschen so gedacht habe, als sie so irgendwie vielleicht auf sie steht oder so, das ist halt so plump, weißt du, man kann es so schön machen, so eine Liebesgeschichte, wie sich manche ineinander wie man sich ineinander verliebt, weißt du, kann man so toll machen.
Ja.
Warte mal kurz, ich probiere gerade hier die Stelle zu finden. Naja, finde ich jetzt nicht, aber das ist manchmal so runtergequasselt, weißt du, ohne jede Poesie oder jede, also ohne das, was man selber halt kennt, so irgendwie, die kommentiert halt dann einfach so. Ja, es ist halt wirklich, also im Vergleich halt zu den tollen Zeichnungen ist das total amateurhaft, finde ich. Und ja, also deswegen kann ich es jetzt nicht voll und ganz präsentieren, aber also für mich ist es trotzdem eine super Sache gewesen, weil es halt wirklich super präsentiert ist und coole, aber vor allem grafische coole Ideen hat. Und ja, mehr ist es eigentlich nicht sozusagen, aber es ist halt, also ich bin sehr, sehr froh, dass ich das trotzdem in meiner Sammlung habe, weil es ist schon auch auf irgendeine Art natürlich inspirierend, mal
aber tatsächlich mal wieder ist das wieder eines dieser Bücher, wo man, also wie gesagt, das ist albern, ne? Also ein Buch bei, aufgrund seines Covers zu beurteilen. Ne? Aber wenn ich das jetzt Wasserschlange oder Wasserschlangen im Laden sehen würde, würde ich erstmal vorbeilaufen, weil es mich gar nicht so interessiert. Die Geschichte, die du dazu erzählt hast, die finde ich viel, viel packender. Und auch wenn ich nachher reingeblättert hätte, ne, dann hätte ich mich auch darüber gefreut, das mir anzugucken, hätte es wahrscheinlich dann gekauft. Sollte man vielleicht ja, doch öfter mal machen.
Also ich finde das Cover auch schon ziemlich cool, aber es sind halt so eine, es ist halt ganz was anderes, als darin vorkommt. Es sind halt so eine Amazonenkriegerin oder so. Wenn ich jetzt erzählen würde, was das ist.
Musst ja, aber die sehen für mich eher so alle gleich, so geklont aus alle gleich irgendwie und irgendwie.
Stimmt, denkst du schon, so, ja. Boah, also eine Puppen halt, ne? Boah, die Puppenkiste irgendwie.
Also es spricht mich in dem Fall nicht so an, aber das muss ja auch nichts heißen. Weil ich vorhin Mouseguard erwähnt habe, weil mich so der Farbton und die Art und Weise so ein bisschen erinnert. Mein Sohn hat das letztens gelesen und war total begeistert davon und meinte, müsste ich auch nochmal lesen.
Da gibt es ja auch unzählige Bände.
Ja, ich weiß gar nicht, ich habe nur einen, glaube ich, aber
der hat mal neben mir gesessen bei so einem Signiertermin, da habe ich ganz viel mit ihm gequatscht und seiner Frau. Das war super, super cooler Typ und der hat mir auch ein bisschen, der hat mir auch was reingemalt irgendwo in so ein Buch.
Er hat ja auch einen sehr, sehr ausgeprägten, also einen feinen, mit vielen Details, Zeichenstils schon. Schon nicht schlecht.
Ja, du, ich glaube, das ist total traurig. Ich glaube, es gab eigentlich den Plan, Disney wollte das, glaube ich, eigentlich verfilmen, ne?
Wäre fast perfekt.
Und da hat er sich schon total gefreut und so. Und ich habe echt total gestaunt, dass das geklappt hat. Und ich glaube, dann ist es irgendwie, dann waren die schon total weit und er hat schon irgendwie gepostet, ja, und der Regisseur und der macht mit und der und so. Und dann ist es, glaube ich, irgendwo am Ende dann doch nicht unterschrieben worden wegen irgendeinem Scheiß halt, ne? Voll ärgerlich.
Manchmal fragt man sich. Bei meinem nächsten.
Aber vielleicht ist irgendwas anderes draus geworden.
Genau, dann machen wir mein nächstes. Da muss ich ein bisschen vorsichtig sein, weil ich nämlich das gelesen habe und wirklich mit einer Hingabe gelesen habe, was ich bei Büchern, es kommt halt nicht immer so oft vor. Und dann habe ich geguckt nochmal, bei Aftershock erschienen ist das Buch Campisi, The Dragon Incident, müsste dich auch ansprechen, schon allein wegen der Drachen. Wird es nicht so viele Vorschaugeschichten geben, musst du bei der Bildersuchmaschine deiner Wahl mal reinschmeißen. Geht es auch gar nicht so um das Artwork, was auch toll ist. Warte mal, jetzt habe ich wieder alles zugemacht. Und bin aber deswegen, um den Bogen zu schließen, warum man da ein wenig vorsichtig sein muss. Da gibt es nur zwei Hefte. Also das ist ein Mini-Run. Also entweder da steht bei Comixology Buch 1 von 2, also weiß nicht, das ist der erste Handlungsbogen und es geht weiter. Ich habe nur das erste Heft gelesen, ich werde das zweite erst jetzt nach dem Podcast lesen. Geschrieben von James Patrick, Artist und Colorist ist Marco Locati und Letterer ist Rachel Durling. Und das fängt langweilig an. Immer gut. Ne? Du hast so eine Öffnungsszene, gut, das ist so ein Once Upon a New, das ist optisch lang, ja, also sagen wir so, da fliegen Drachen rum und wir sind in der Vergangenheit. Optisch jetzt nicht so ansprechend für mich, obwohl es auch farbverlaufsmäßig so von dem warmen Goldton in dunkles, kaltes Blau geht und das durch vier Panel sich so hindurchzieht und der Anteil von Blau immer größer wird. Aber der Text ist geil, so nach dem Once Upon a Time, nicht, sondern Once Upon a Fucking Time. Also so diese schnodderische Etwas und du hast einen Krieg, also du hattest einen Krieg zwischen Kriegern und Menschen und der König ist gestorben, der König ist tot, lang lebe der König, der neue König hält sich an diesen ehemaligen Waffenstillstand zwischen Drachen und ich und dann hast du ein
Also es spielt alles in so einer Fantasy-Welt, oder was?
Nein, nee, das eben nicht, das ist ja das Geile. Also zwei Seiten als Einführung, ne? Die kündigen diesen Waffenstillstand auf und sein Befehl ist hier kill them all und dann ganz unten so, also wie gesagt, auf zwei Seiten, das war vor langer, langer Zeit. Und dann sind wir im Jetzt, ich sage es mal, keine Ahnung, Green Village in der Nähe, es ist ein Viertel von New York, ne? Green Village, ja. Und da fährt einer in so einem, ich kenne mich mit Autos nicht aus, lass es mal Oldtimer oben offen, schön gezeichnet, auch okay, wieder
das
hier.
Das sind nämlich die Bilder, die ich sehe. Da ist überhaupt nichts mit Drachen sondern mit Baseballkeulen.
Genau. Und er ist halt einer, der für Ordnung sorgt. Ne? Der heißt der Campisi? Ich weiß nicht genau. Also lass mich mal, ja, Sony Campisi, das ist, glaube ich, die Hauptfigur, deswegen heißt das auch Campisi. Und der ist Teil der Mafia. Deswegen, das ist eine Mischung aus der Pate, so ein Verschnitt und Rachengeschichte, was schon an sich irgendwie seltsam zusammenpasst und in dem Fall aber gut passt, aber das Buch ist so überzeugend, auch aufgrund des Patenteils, weil der ist so der, so ein Little, also wirklich, der ist noch der Kleine, ne? Also so ein Trouble-Fixer, der durch das Viertel geht und dann redet der mit, also kommen welche, die wollen irgend so einen Stand aufmachen dort. Den macht er erstmal mit der Baseballkeule klar, dass das hier nicht erwünscht wird, ne? Schnippt die Zigarette dort rein und demoliert das Ding und die lassen.
Aber da sind die Drachen auf einmal weg, oder?
Die Drachen, Welt, ja? Die sind noch weg. Pass auf, es kommt noch so. Und der führt aber so, weißt du, wie so der Pater, ne? Der grüßt dann das Kind im Fenster und die Oma, die über die Straße geht, der kennt sie halt irgendwie alle, ne? Und für die ist das auch okay. Der sorgt da halt für Ordnung und der für das klingt jetzt auch komisch, irgendwie für Gemeinschaft, ne? Dann kommt ein Kid an, das hat hier so ein Kübel mit Entenfüßen, nee, wie heißt das, Chicken Wings, von irgendeinem anderen Koch.
Entenfüße auch lecker.
Von einem anderen Koch. Und dann sagt er, nee, pass auf, das kannst du nicht machen, du musst hier den und den unterstützen, der ist schon seit so und so vielen Jahren hier und ey, ich wollte es mal probieren. Da kommt die Mama und haut dem Opa hinter die Ohren. Also die Community an sich scheint gut miteinander auszukommen. So, und dann kommt es, während er quasi dieser Disput zwischen diesen hier, ne, Chicken Wings ist, dann siehst du am Boden einen Schatten. Und der sieht jetzt im ersten Moment, beim ersten Lesen, da schon war es ein Flugzeug, ne? Und ein
Drache.
Ja, es ist ein Drache. Der dreht dort eine Runde und dann ist auch so ein innerer Monolog, ne? Und der scheint irgendwie wütend zu sein, ist aber nicht. Und dann lässt er sich in so einem Gebäude nieder, was gebaut wird. Also so eine, wie heißt das denn?
Baustelle,
genau. Mein Gott. Manchmal hat man ja Wortfindungsprobleme. Eine so mit mehreren Etagen, wo das Stahlgerüst, so klassischer amerikanischer Film, ne, wo das Stahlgerüst schon steht und da lässt der Drache sich nieder. Und jetzt muss ich, wie gesagt, weil es sind zwei Hefte, dann haben wir noch ein bisschen mehr der Pate und dann wird der Drache noch zum Problem. Und irgendwie müssen natürlich auch beide Protagonisten, ne, irgendwie zusammenkommen. Mhm. Und das wird so geil erzählt. Also ich hab's,
cool.
Es macht wirklich Lust, wie gesagt, sind zwei Hefte. Das ist ein bisschen teurer, also es kostet nicht, kostet nicht viel mehr. Also es kostet auch 4
Euro. Auch 22 Seiten
trotzdem. 4,11 Euro, genau. Also ja, offiziell sind es 33 Seiten, aber ich glaube nach 23 Seiten oder lass es 24 Seiten sein. Warte mal, ich guck gerade. Ja. Also 26 Seiten sind Geschichte. Also lässt vorne die zwei weg, 24 Seiten Geschichte, ganz klassisches Format. Dann gibt es noch ein bisschen Bonusteil. Aber sowas von geil, aber wie gesagt, ich war dann enttäuscht, dass es halt nur zwei Hefte gibt. Und da dachte ich mir, entweder ist die Geschichte dann wirklich so ausgelutscht, oder das ist halt, ich hatte das auch schon mal irgendwo.
Aber eigentlich doch auch ganz schön, dass es dann zu Ende ist.
Ja, aber nur zwei Hefte.
Also mal wieder was zu Ende liest.
Vor allen Dingen, wenn, ich lese immer was zu Ende, ich mache ja noch Comic Review nebenbei, aber wenn du was hast, was auch so originell ist, weißt du, wo du halt so, wie gesagt, der Pate, ne, und Drachen irgendwie, aber Drachen nicht so ausgelutscht, sondern irgendwie, die kommen jetzt in der Moderne halt wieder und der Drache hat natürlich ein Anliegen, warum er wieder da ist nach etlicher Zeit und das fand ich irgendwie wirklich cool, also faszinierend. Ich sehe gerade aber, dass die Band 2 noch nicht verfügbar ist, das war auch der Grund, warum ich nicht gelesen habe. Der kommt erst Mitte September 2021 raus, aber wenn ihr den Podcast hört, ist es wahrscheinlich dann auch nicht so lange hin. Nee, es ist schon noch ein bisschen, also fast 14 Tage müsst ihr warten, aber
ja, geht ja.
Trotzdem geil. Kann
man erstmal den ersten lesen und gucken, ob das abstimmen mit deinem Eindrücken.
Auf jeden Fall, ne? Auf jeden Fall. Daumen hoch
jedenfalls. Ja, sieht interessant aus. Schade, dass man, ich habe wirklich jetzt nichts gefunden. Selbst bei Comixology kann man nur die ersten paar Seiten.
Du musst, wie gesagt, in der Bildersuchmaschine reingucken und da siehst du halt, da siehst du diesen Drachen, da siehst du den diesen Little Fixer quasi und ein paar Sachen und das kriegt man schon ein Gefühl. Ich finde das Artwork toll. Also es hat so immer jedes Mal so einen Stimmungston pro Seite, also nicht pro Seite, das ist natürlich über mehrere Seiten gleich gehalten, aber du hast so ein Vibe. Und gerade am Anfang, wenn du das so siehst, wie der Typ da ankommt und du dich fragst, was macht der da eigentlich? Was will der da und wie entwickelt sich das, ne? Ist das schon cool. Also Daumen hoch. Also wenn er nichts mitnimmt diesmal. Also
sozusagen das Beste, diesen Monat von dir. Zwei Wochen.
Auf jeden
Fall. Ausgabe.
So, und ich mach's mit meinem veganen Rezept. Mach ich schnell.
Okay.
Das Rezept ist vegane Carbonara. Gesehen habe ich's.
Brauchst du Sahne oder sowas?
Brauchst du gar nicht. Ich werde es auch verlinken. Lidl, also hier wir kriegen da keinen Cent davon, der Discounter. Die haben jetzt ja ihr Produktsortiment, hab ich schon mal erzählt, ne? Also aufgestockt mit veganen Produkten ohne Ende und also wirklich relativ viel. Und die haben jetzt eine Kochshow mit Timo Franke Das ist ein Koch, dem ich schon...
Eine Lidl-Kochshow?
Ja, ja. Also da steht Lidls veganes Kochstudio. Also vegan, ne?
Was?
Geil. Wahnsinn. Müsst ihr mal gucken. Also YouTube.
Was ist das für eine Welt geworden, ey?
Und, aber es ist halt... klingt jetzt gemein. Die Interaktion zwischen den beiden, das ist gleich auch wieder mein persönliches Ding. Timo Franke ist ein super sympathischer Typ, den folge ich schon eine Weile auf Facebook. Da hat er das...
Süßer Typ, wolltest du sagen.
Nee, nicht süßer, ja... Vielleicht das, nee, nicht süßer Typ, aber guck einfach mal, dann weißt du, dass das da nicht so, also nicht mein Typ süß ist. Und hat da schon vor etlichen Zeiten Sachen gepostet und gemacht und da ist er sympathisch, das wollte ich sagen. Da wirkt er sympathisch. Ja. Hier wirkt so ein bisschen gestelzt, weil er nämlich noch einen Superstar an seine Seite kriegt, nämlich Ralf Möller hier alias Gladiator. Der ernährt sich jetzt auch vegan. Und aber die Dialoge dazwischen.
Der Muskelmann.
Der Muskelmensch. Ja, Ralf Möller, ne?
Ja, lustig. Ja.
Es wirkt halt gekünstelt, gestellt. Aber das Rezept, wie gesagt, das ist eines aus von denen, könnte im Prinzip fast so machen, wie es in dem Video ist. Deswegen kann ich es so kurz halten. Aber ich habe, was habe ich denn noch geändert?
Ist das ein YouTube-Kanal?
Ja, das kannst du. Ich verlinke es auch.
Ist das nicht eine abgefahrene Zeit, ey? Damals noch alle, also da irgendwie aus... Was sind vegan? Was sind du für ein Außerirdischer? Und jetzt gibt es Lidl-Sendung, ey.
Ein Traum.
Abgefahren.
Und, wie gesagt, das schmeckt wirklich gut, aber beim ersten Mal, ich weiß gar nicht, warum. Also ein paar Zwiebeln mehr anbraten, den Tofu ein bisschen länger anbraten, mit Weißwein ablöschen, dann kommt.
Oh Mann, ey, hör auf, ey, das ist wirklich, irgendwie ist das voll fies, ich krieg jetzt schon wieder so
Hafermilch. Aber nicht, nimmst diese Barista-Version, die so ein bisschen mehr aufschäumt. Mhm. Und lässt das auch alles schön einkochen, kochst deine Nudeln nebenbei. Und ich habe noch, damit es halt meiner Meinung nach richtig gut schmeckt, ist dieses vegane Hefe, die veganen Hefeflocken reingemacht. Mhm. Und dann kommt dann nochmal dieser Lidl vegane Käse rein und ordentlich Kräuter. Kannst du auch tiefgefrorene Kräuter nehmen, macht letztlich keinen Unterschied. Und dann lässt du alles reduzieren, bevor du die Nudeln reinmachst. Das ist so geil. Das hat, wie gesagt, das hat mit Carbonara null zu tun. Also
aber Carbonara ist doch eigentlich mit Schinken oder so, ja?
Ja, ja, genau. Also Carbonara ist genau, das.
Und das soll das auch so ein bisschen nach Schinken
ja,
schmecken?
Ja, weil die haben halt den Räuchertofu.
Räuchertofu. Mhm.
Und der ist auch gut. Wobei der bei Lidl tatsächlich meiner Ansicht nach noch nicht trocken genug ist. Also der ist noch. Wie soll ich sagen, da ist noch zu viel Wasser drin. Das merkst du auch, wenn du den anbrätst. Ne? Der ist da einfach...
Kannst ja länger in der Pfanne lassen.
Ja, oder? Das musst du auch machen. Also wenn du das, wie gesagt, wenn du alles gleichzeitig machst, setzt Nudelwasser an und fängst an, Zwiebeln braun zu machen mit ein bisschen... Ich habe auch Knoblauch, das haben die, glaube ich, auch nicht. Also Zwiebeln und Knoblauch mit Olivenöl, das lässt du, bis es so glasig braun ist und dann machst du den Tofu da rein mit klein gewürfelt. Wie gesagt, Carbonara ist eines meiner Lieblingsgerichte gewesen, wenn du halt so ein wirklich so ein... Ja, jetzt als Veganer, ne? Das ist mit Schinken angebraten statt dem Tofu. Und dann aber noch so ein Eigelb am Ende mit drüber. Und das gibt auch diese sämische Soße und Pfeffer. Aber es schmeckt trotzdem.
Okay, wir müssen jetzt Schluss machen. Ich muss jetzt was
das essen. Das Vegane schmeckt trotzdem. Nee, hast du noch irgendwas, was du als rausschmeißen? Irgendwas hast du danach?
Ach so, ja gut, okay. Dann machen wir das noch. Pasewalk wollte ich nur ganz kurz noch erzählen.
Okay.
War ich ja gerade. War cool. Ist mir halt nochmal aufgefallen, dass es echt irgendwie, also NPD-Plakate, ich weiß nicht, hängen bei euch NPD-Plakate?
Nicht ganz so viele wie früher gefühlt, aber immer noch,
aber es hängen
immer
welche,
noch zu viele. Und was geil ist, ich hab's mal einen AfD-Wähler gefragt, also wo ich weiß, der wählt AfD und gefragt, also unabhängig davon, was der Werbeslogan aussagen soll. Ich habe nicht gesagt, dass es von AfD kommt. Wenn ich immer so frage, weiß er das schon, aber. Und da steht da, alle anderen sind grün. Das ist so die Aussage. Und unten drunter halt wie das Logo AfD und tralala. Ich raff's nicht. Was soll's? Das ist dann, aber wir sind nicht grün. Wir scheren uns einen Scheißdreck um
Naja, ist Umwelt. Nicht AfD auch Klima, also Leugner
ja,
sozusagen
ja,
das da Problem ich, sozusagen? Das ist wahrscheinlich deswegen, oder?
Ja.
Dass die alle machen halt einen Affen wegen irgendwie weißt du ja so, wird vieles verboten oder so oder teurer. Und bei denen halt nicht. Ja, jedenfalls, das ist echt für mich total seltsam, wenn man auf einmal, also NPD, ich wusste echt nicht mal mehr richtig, ob es sie überhaupt noch gibt, weil die ja auch mal ab und zu verboten werden sollten. Und das, also in Berlin oder hier Babelsberg oder so, du siehst sowas halt wirklich nicht, ne? Sonst wird es abgerissen. Und da hängen die Dinger. Und eigentlich sogar, weiß ich nicht, das, man muss ja zugeben, wenn da dann halt sowas steht, ja, wir sorgen dafür, dass irgendwie, weiß ich nicht, dass die Kinder Kindergartenplätze haben oder was auch immer, dann denkt man sich auch wirklich, ja, ist ein Punkt halt, ne?
Ja.
Ist halt wirklich ein Problem halt, ne? Das ist, und das ist natürlich auch irgendwie blöd. Also bei den anderen Parteien ist ja wirklich so, du liest diese ganzen Sachen und denkst dir eigentlich, ja, Moment mal, ihr seid doch in der Regierung oder wart vor kurzem oder seid in Berlin oder so. Warum macht ihr das nicht einfach mal? Weißt du? Warum erzählt ihr das jetzt und irgendwie dann, also diese Wahlversprechen und Wahlkampf und so, das ist eh total ätzend halt. Ne? Ach,
das, da kannst du jedes Mal
halt trotzdem kriegen, hab ich mich trotzdem sehr erschrocken, dass da so viel NPD und so. Ansonsten zu der Veranstaltung selbst war echt richtig cool wieder. Ich habe ja schon ein paar Mal gesagt, dass echt so Kids halt irgendwie die besten Fans sind. Die sind dann irgendwie danach gekommen und da musste ich die ganzen Handys signieren irgendwie, weil wollten die Autogramme auf die Handys haben. Weiß ich nicht, fand sie total toll.
Ja.
Und ja, halt wie gesagt, das war super schön. Macht schon Spaß und das ist ja eigentlich auch einer der Gründe, weswegen man das macht, dass die Leute so ein bisschen nochmal, weiß ich nicht, einen ausfragen, weswegen bestimmte Sachen wie oder so gemacht werden und einfach dieses Staunen in den Augen oder so, wenn man dann was vormalt oder so. Oder dann die sagen so, ich habe das Buch gelesen. So, und die gar nicht glauben können, was, da gibt es hier jemanden, der wirklich gelesen. Das macht. Das ist wirklich ein Mensch und so und das ist schon toll. Eine andere kurze Sache noch, aber dann machen wir Schluss. Und zwar wollte ich eigentlich der Ing Karl vorstellen noch. Mhm. Aber das Komische daran war, das wurde nämlich immer auch in den Kommentaren von uns wurde immer geschrieben, ey, ihr müsst mal europäische Sachen und so, der Ing Karl ist voll cool. Und da habe ich das gelesen und wollte es eigentlich dann zusammen mit Daniel vorstellen. Und der hat dann gesagt, das habe ich doch schon vorgestellt. Und hatte irgendwie so einen Link. Also, wenn euch das interessiert, guckt euch auf jeden Fall das mal an. Ich fand es wirklich ein super Comic. Ich habe jetzt erst den ersten Teil gelesen, aber überhaupt, wie das aufgebaut ist, das ist immer so, das sind immer so Gleichnisse. Also irgendwie, da gibt es halt den einen Part und das nächste Comic spiegelt es dann wieder, sozusagen wie so Yin und Yang oder so, immer so ein bisschen die Gegenteile. Und das ist auch wirklich sehr schön gemacht, die Ausgabe von Splitter ist es, glaube ich, wo du dann hinten drin noch ganz lang extra Teil hast, wo dann nochmal erklärt wird, dass der Ing Karl wirklich auch deswegen entstanden ist, weil Dune, der Film, nicht entstanden ist. Ne? Da gibt es ja diesen coolen Jodorowsky oder wie heißt
ja,
der nochmal
genau? Ich weiß nicht, wie der heißt, ja. Aber gibt es da nicht mittlerweile jetzt auch einen Film, der jetzt rausgekommen ist oder rauskommt?
Genau, ein Film über das
ach so, über das Scheitern
nicht
quasi
entstanden ist, sozusagen, ja. Genau, und da ist halt ganz viel gezeigt, zum Beispiel aus den Storyboards, die dann ja auch von Möbius und so gemacht wurden und oder von Giga, der hat ganz viele Designs und so gemacht und keine Ahnung, die Musik war von Pink Floyd und also das ist wirklich, das ist Wahnsinn. Salvador Dali hat mitgespielt oder sollte mitspielen als Imperator und also wirklich so ein Who is Who, ne, also wirklich die besten und coolsten der coolen. Und es hieß ja auch immer, dieser Film ist unverfilmbar und am Ende ist es halt nichts geworden und die haben dann aber ganz viel was man auch an den Storyboards, wie gesagt, sieht, einfach dann für diese Comic-Serie John D. Fool oder halt der Ing Karl, wie es eigentlich meistens genannt wird, haben sie dann dafür benutzt und man sieht da auch schon, wie viel dann auch davon wiederum oder von Dune und so und aus diesen Sachen dann auch wieder für Star Wars und so benutzt wurde. Also es ist eine wirklich super interessante auch Geschichte, was daraus dann alles geworden ist. Ja, genau, und auch ganz cool, ich habe mir jetzt tatsächlich noch mal, jetzt soll ja ein neuer Dune-Film rauskommen, deswegen wollte ich das jetzt auch noch mal erwähnen. Ich glaube, der kommt jetzt die Tage raus. Und ich bin ja auch eigentlich ein Fan vom alten Dune-Film, das finde ich auch immer so ein bisschen gemein, weil man immer sagt, ja, dieser Jodorowsky, das wäre ja so krass, wäre das geworden. Aber ich meine, die haben halt mit David Lynch auch jemanden benutzt, oder was heißt benutzt, besetzt, also als Regisseur, der halt auch ein totaler, also alles andere als Mainstream-Regisseur halt ist. Ne? Ich glaube, zu der Zeit hat er ja nur Eraserhead oder so gemacht oder vielleicht noch der Elefantenmensch oder wie das heißt. Also so völlig kranke und verrückte Filme. Und ich finde, dieser Film an sich ist auch schon ziemlich krass und die Musik und die Optik und so ist auch für die Zeit schon krass
gewesen. Ich habe den damals, glaube ich, auch ganz gerne geguckt. Ich bin mal gespannt, wie der neue Film wird. Aber wie gesagt, den hatte ich damals, glaube ich, auch ganz gerne geguckt, den Film.
Ja, also der hat so ein bisschen was vom Theater, das ist ein bisschen komisch mit ganz viel innerem Monolog oder so. Aber genau, eine Sache, die letzte Sache, die ich noch dazu sagen will, ich hatte das Buch nie gelesen und habe jetzt mal angefangen.
Das ist unlesbar, oder? Ich höre das Hörbuch so nebenbei.
Also sagen wir so, ich bin noch nicht durch, aber es ist halt krass, weil es geht großen Teil geht es wirklich um irgendwelche politischen Intrigen und auch so, halt wie auch in dem Film von David Lynch, auch diese so inneren Monologe mehr oder weniger, wo sich die Leute immer, also da gibt es dann immer Gespräche und dann er bemerkte, dass sie irgendwie das mit ein bisschen Widerwillen sagte und überlegte sich, ob er sie darauf ansprechen wollte. Aber wenn er das machen würde, dann würde sie erkennen, dass er einen anderen Plan hatte. Aber und dann also so irgendwie ganz viel so Innenleben, so sehr, finde ich, relativ ungewöhnlich, weil du sozusagen immer die Innenwelten von den Charakteren schon kennst. Also ich finde es eigentlich bisher noch ganz interessant. Ist aber auch 8 Stunden, also mal gucken, was da noch alles so passiert. Aber ja, ich bin aber gespannt und freue mich eigentlich auch auf den Film.
Ich kenne, ganz kurz nochmal, kleines Fazit zu Dune und Bücher. Ich kenne von denen, die ich kenne, die angefangen haben zu lesen, ich kenne keinen, der es zu Ende gelesen hat. Also gelesen. Hörbuch ist immer eine andere Sache. Wenn der Sprecher stimmt, dann hörst du vielleicht auch über so eine Monologe hinweg. Aber lesen ist quasi fast unlesbar. Aber Buchtipp ist eine gute, noch einen letzten Rausschmeißer. Hat mit Comics gar nichts zu tun. Aber wer Sci-Fi mag, ein Freund von mir, der schreibt schon seit Jahren Bücher. Ich habe auch schon mal einen Comic von ihm vorgestellt. Aber nicht du, Helge, leider. Mm. Und auch nicht Hubertus, leider. Mm. Aber der macht halt das alles im Indie-Publisher. Und der hat jetzt eine neue Reihe rausgebracht, eine Sci-Fi-Reihe, Neo Biota, Der Ausbruch. Und das gibt's. Entweder habt ihr Kindle Unlimited, wie heißt das, Kindle Unlimited? Ja, wo ihr ja alles lesen könnt, dann ist es sowieso drin, dann könnt ihr es einfach kostenlos lesen. Oder ihr habt für das E-Book 99 Cent über, dann könnt ihr das auch entsprechend kaufen. Ist der Auftakt der ersten Reihe. Oh, da
wird er reich mit werden.
Der macht es, weil es ihm Spaß macht. Das wird zwar überarbeitet nochmal, der hat nochmal eine Vorgeschichte schon jetzt rausgebracht, einfach damit sie da ist. Also so ein kostenloser, das waren ungefähr 100 Seiten, keine Ahnung, die man kostenlos lesen kann, wobei die dem ersten richtigen Band, der kommerziell in Anführungszeichen ist, nicht gerecht werden. Und er hat aber auch schon geplant, dass im Herbst und im Winter Teil 2 und 3 rauskommen soll. Etwas ambitioniert. Er hat gerade den Grobplot für Buch 2 raus. Ich hatte, wie gesagt, die Chance.
Ja, und wie ist es denn?
Ich fand's super. Also wie gesagt, es hat, natürlich, sind wir ehrlich, es ist ein Indie-Verlag. Es hat hier und da vielleicht, sage ich ihm auch immer so, diese Linearitätsprobleme, dass halt zu vieles straight geht, ne, wie es bei uns so ist. Aber ich muss sagen, ich habe es zweimal gelesen, ich hatte es auch nochmal ein bisschen Korrektur gelesen. Und beim zweiten Mal habe ich es dann mit mehr Genuss gelesen, ohne darauf zu achten. Deswegen können trotzdem da Fehler drin sein, aber unabhängig davon. Es hat eine Sogwirkung, ne? Er beschreibt selber so eine Mischung aus Alien und was noch, ich weiß es nicht mehr. Wie gesagt, ich verlinke es euch. Und muss sagen, man gibt so viel Scheiß aus, also für anderes, ne, wo man sagt,
da kann man auch mal einen Euro
für das Buch ausgeben, lädt sich's auf ein Kindle. Er hat, glaube ich, auch sogar Taschenbuch und gebundene Ausgabe. Ich sehe gerade momentan bloß die gebundene Ausgabe. Wenn es euch nachher super, super gefällt, dann könnt ihr auch nochmal die gebundene Ausgabe hinterher schießen. Geht auf die Seite von Robert Rittermann, wenn er euch das Buch kauft, dann hat bestimmt mehr davon, wenn er es direkt bei ihm kauft. Ich weiß nicht, ich habe noch nicht geguckt, es ist keine Promotion. Ich habe das Buch nur gelesen und fand es halt gut. Und wie gesagt, die 99 Cent, die hat man schon mal über. Und wenn er einfach Werbung macht, hey, ihr seid Sci-Fi-Fans und ihr kennt jemanden, der liest das. Weißt du, das Problem ist halt bei solchen Anführungszeichen Formaten ist es halt schwer auch, eine Reichweite zu generieren, ohne großes Werbebudget zu haben. Ne? Und manchmal.
Ja, gerade ohne Verlag auch, der nochmal ein bisschen Werbung macht.
Genau. Und manchmal hat es halt, weiß nicht, dann kommt es in die richtigen Hände, die richtigen Kreise und dann nimmt so ein Ding Fahrt auf. Oder es gefällt euch nicht, dann könnt ihr es ihm ganz ehrlich schreiben. Feedback ist auch wichtig, muss auch sein. Aber ich fand es halt wirklich eine schöne Kost. Ich habe es im Urlaub nochmal gelesen. Mit ein bisschen zurücklehnen. Deswegen fand ich es wirklich gut. So, genug Werbegeblabber.
Allerdings. Nein. Kauft Alisig.
Das haben wir schon zu oft gemacht.
Habt ihr schon zu oft gekauft?
Natürlich, wir haben das mittlerweile, wir feuern mittlerweile an mit den Büchern, weil wir zu viel davon haben. Gemeine. Nee, das ist natürlich genauso gut. Kostet aber, ich weiß gar nicht, was kostet das? Ich hab's nicht mehr im Kopf.
Ich glaube, die haben den Preis erhöht, ey. Ja? Ich glaube, das hat immer 7,99 gekostet. Also, aber der erste Band kostet, glaube ich, jetzt 8,99.
Mensch.
Habe ich jetzt gerade beim.
Da kriegt ihr neunmal das Buch von das war der Künstlername jetzt. Von Ryan Rockwell. Geschrieben von Robert.
Ich dachte, das ist ein Freund von dir.
Ja, aber er hat einen Künstlernamen. Also für die Reihe, der hat ja mehrere Bücher schon geschrieben. Also Robert Rittermann ist ein richtiger Name. Und für die Reihe, wollte er sich einen Künstlernamen zulegen, damit er mit den anderen nicht in Verbindung gebracht wird oder damit er einfach ein neues Genre generiert. Aber egal.
Jason Dark.
Egal wie wo, ja, so ungefähr wahrscheinlich, egal wie wo, du kommst halt trotzdem immer letztlich bei ihm raus. Aber es ist trotzdem unabhängig davon. Ist egal. Guckt einfach mal rein.
Mein Künstlername ist Sir Helgoland der Erste.
Und, schon was verkauft mit diesem Namen? Oder verkaufst du Land am Wattenmeer? Wattenmeer verkaufst du?
Eine Arztromane schreibe ich da mit dem Kürzel. Nee, okay, Leute. Besser wird's nicht.
Nee, jetzt geht's bergab. Jetzt kommen die Arztromane. Jetzt würde ich ausmachen. Jetzt oder danach kommen noch Arztromane, dann kommen Liebesromane.
Schau, Leute, bitte kommentiert wieder ein bisschen. Wenn jemand bei iTunes hört, macht doch mal so eine Bewertung da. Soll ja auch irgendwie ein bisschen was helfen immer.
Oder wenn wir es irgendwo anders noch hochladen sollen. Letztens habe ich nämlich festgestellt, man kann die Podcast, habe ich auch über Alexa hören, wenn man das hat. Einfach mal probieren. Ging irgendwie. Aber es ist ein bisschen umständlich, das zu fragen. Hat mein Freund eingerichtet. So, Feierabend. Tschüss. Macht's gut. Helga hat Hunger.
Auf Wiedersehen.
Der Schott mit den Hufen. Tschüss.
Ciao.
Hunting Down Comics.